Wir anbeten dich, Halleluja, wir preisen dich. Herr, wir möchten ein Volk sein, das dich lobt, preist und anbetet. Herr, wir möchten unsere Hände zu dir emporheben und dir danken für diese vergangene Woche. Wir wollen dir danken für jede Segenstunde, für jede Führung, für jede Leitung, für jede Segnung. Du hast Großes an deinem Volk getan und segne deine Kinder weiter, wo sie auch immer sind. Und segne auch uns hier in dieser Abendstunde. Wir sagen zusammen Amen. 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 Gott segne dich. Lass uns Platz nehmen. Halleluja, Gott ist gut. Preis dem Herrn. Heute ist mein Thema, Gott will deine Stürme stillen. Wir gehen ins Wetter draußen, ans Meer, wo die Stürme toben, die Wellen brausen, die Brandung riesig ist, die Wellen sich überschlagen. Wir wollen sehen, was der Herr alles kann. Deine Stürme zu glätten, deine Wellen zu glätten. Deine Stürme zu beseitigen. Wir sind in der Endzeit und in der Bibel heißt es, dass in der Endzeit große Stürme sein werden, dass die Winde blasen werden, die Engel, die dir gebunden sind am Euphrat, diese Winde, die dann losgelassen werden und dann Gericht über die Erde bringen. Gott will deine Stürme stillen. Das ist meine Botschaft. Aber bevor ich diese Botschaft bringe, was Gott mir auf mein Herz gelegt hat, möchte ich dich einladen noch für die nächsten Veranstaltungen. Wir haben jede Woche was Besonderes. Jede Woche geht's weiter. So, wir bleiben nie stehen. Morgen ist das Thema, du darfst Gott fragen. Du hast bestimmt so ein paar Fragen. Du hast schon gesagt, wenn ich mal in den Himmel komme und beim lieben Gott Audienz habe. Und dann sagt Johannes, was hast du für Fragen? Bewegt dich etwas? Wünschst du dir etwas? Was würdest du den lieben Gott fragen, sobald du im Himmel bist, bei ihm Audienz hast, Privataudienz, wo er dir zuhört? Aber du musst nicht warten, bis du im Himmel bist. Du kannst jetzt ihn fragen. Und ich habe hier einen ganzen Katalog von Fragen ausgearbeitet, die ich habe, die ich an Gott stelle. Einen ganzen Katalog. Also, warum? So wie die Kinder. Weißt du, Mutti, warum ist das so? Und warum ist das so? Und warum ist der Ring rund? Und warum ist das so? Und ja. Du darfst Gott fragen. Warum müssen Christen so viel leiden vielleicht? Oder du darfst Gott fragen, warum muss ich, warum erwischt es mich? Also deine persönlichen Fragen. Warum sind die anderen so glücklich und so fröhlich und so weiter und mich, ich habe immer Pech und Pannen. Am Sonntag, wie Gott einen führt. Gott will einen richtig führen. Er sagt, auf rechter Straße, um seines Namens willen, Gott will dich recht führen mit den richtigen Leuten. Er will dich an die richtige Sache ranführen, ganz schnell. Die richtige Adresse, die so Visitenkarte in die Tasche drücken und sagen, das ist, was ich für dich habe. Geh dorthin, frag's mal. Weißt du, so schön zu wissen, direkt von Gott geführt zu werden. Also, du musst kommen am Sonntag früh, früh um 10 Uhr, wenn du geführt werden möchtest. Nächste Woche am Mittwoch um 16 Uhr, die Stimme Gottes. Stimme mit deiner Wirklichkeit, also was Gott dir sagt und stimme mit Gottes Wirklichkeit überein. Dann möchte ich noch einladen für den 5. Mai, 5. und 6. Mai, wir werden Bobby und Lean Crow aus Mexiko hier haben. Lean kennen wir schon, sie wird ihren Mann noch mitbringen, er ist Pastor in Mexiko, er hat eine gute, schöne Gemeinde dort, Fernseh- und Radioarbeit. Und er wird, also die Lean wird nachmittags um 16 Uhr für Frauen einen besonderen Tag machen, also Frauentag. Sie macht normalerweise in den USA und in Mexiko Frauenarbeit und sie wird hier Frauen erzählen, wie Frauen sein sollen. Lieb, nett, freundlich und so weiter. Also schickt eure Frauen hierher, also hier am Mittwoch, den 5. Mai, 16 Uhr, bringt auch ein bisschen was mit, sowas zum Knabbern. Denn ich möchte dann gleichzeitig die Frauen einladen, nachdem sie viel gelernt haben über Weiblichkeit und was Lien zu sagen hat. Eigentlich ist sie eine ganz nette Frau. Also ich habe sie wirklich schätzen und lieben gelernt, als sie hier war in ihren Diensten. Sie wirklich auch bringt was rüber, nicht aufdringlich. Und sie hilft ihrem Mann sehr viel dort. Und sie will also auch einiges sagen, was so Gott ihr aufs Herz gelegt hat. Sie ist auch von hier auf dem Weg nach Budapest zu einer großen Frauenkonferenz. Wir dort sprechen wahrscheinlich, werden wir schon die Predigt, Probepredigt für die Frauenkonferenz mit abbekommen. Also, weißt du, da testet sie an uns, was kommt bei den Berliner an. Und das wird auch bestimmt in Budapest gut ankommen. Und ihr Mann begleitet sie diesmal und sie sind hier. Also abends wird dann ihr Mann predigen, beziehungsweise die werden sich teilen irgendwo. Und Donnerstagabend 19 Uhr auch. Das ist kräftig. Also Der reist auch sehr viel, der hat auch eine Zweigarbeit in Philippinen. Also er arbeitet in Mexiko und Philippinen, ist eigentlich ein Amerikaner. Du siehst also viele Staaten. Lasst euch überraschen. Mehr will ich euch nicht sagen. Ihr werdet gesegnet sein und einmal jemanden gehört und gesehen zu haben, ist mehr wert als 1000 Beschreibungen. So, guckt euch an, horcht euch an. Das nur so vorab. Ich möchte für den Donnerstag, 13. Mai, also schon ein bisschen voraus, ich plane irgendwas. Weißt du, es ist so schön draußen. Jetzt könnten wir nach Werder gehen, zur Apfelbaumblüte, das wäre auch was, eine Möglichkeit. Aber wir wollen irgendetwas unternehmen. Also wenn ihr noch eine tolle Idee habt, wo es nicht viel Geld kostet, was wir gut machen können, wendet euch an Winfried, sagt es ihm, einen Vorschlag. Wir wollen also planen als Gemeinde zusammen, tagsüber irgendetwas. Und dann abends haben wir ja unsere Bibelschule. Wir geben das Material aus. Aber es ist offen für alle. Also können alle kommen, denn das Markus-Evangelium, ich bin das Markus-Evangelium heute fertig geworden. Weitergegeben. Bin so froh. Weitergegeben zum Übersetzen. Weitergegeben zum Bearbeiten. Also ich bin fertig. Das ist immer so wie Schwangerschaft. Man ist entbunden. Dann kann man auch nichts mehr ändern, gibt's nichts mehr zu ändern. Was geändert werden konnte, ist geändert worden und das andere muss man laufen lassen. Aber das ist auch so manchmal im Leben. Du machst, du arbeitest, bereitest vor, bist schwanger mit der Sache. Das glaubst du, wie viele Bücher ich durchgearbeitet habe? Markus, ganz toller Evangelist, also das Evangelium des Markus, ganz tolle Geschichte, so viele Wahrheiten, viel zu viel Wahrheiten, als was man verarbeiten könnte in einer Bibellektion und der Bibelschule. So, ich möchte euch Mut machen, wer noch nicht mitmacht an der Bibelschule, meldet euch an. Wir haben also viele Leute, jeden Tag melden sich einige wieder an. Also insgesamt haben wir mehr als 1300 Leute, die teilnehmen an dieser Bibelschule. Und Leute sind fleißig und was sie dann an Aufgaben nach Hause, also zu mir schicken, beantworten. Manchmal haben sie Fragen. Jemand fragt, natürlich jetzt im Ausland, wenn er das hört, ist ja egal, aber in Englisch, von Englischen fragt er, sagen Sie Pastor Matutis, ich habe eine Frage. Weißt du, beim Übersetzen passieren Fehler. Und da steht, das Kapitel hat die Schwester vergessen beim Übersetzen und hat nur einen Vers hingeschrieben, Vers 31. Sagt er, sagen Sie, haben Sie in der anderen Bibel, ich finde Kapitel 31 nicht. Ich finde Kapitel 31 nicht. Wo kann ich das finden? Und dann habe ich nachgeguckt, was da falsch gemacht worden ist. Da ist nur eine Zahl vergessen. 9. Kapitel 9, Vers 31, Lukas Evangelium. So, und dann sucht die liebe Person, wo ist Kapitel 31? Passieren auch manchmal Fehler, aber da kann man nicht mehr ändern. Was draußen ist, draußen. Deine Stürme, deine Schwierigkeiten, deine Probleme, die will Gott stillen. Und ich darf dir einfach mal ein paar Gedanken, zuerst mal allgemeine Gedanken rübergeben. Nach jedem Regen, nach jedem Sturm gibt's immer Sonnenschein. Habt ihr das schon gemerkt? Also Stürme sind nie für ewig, nicht für immer. Die haben nicht so viel Energie, dass sie durchhalten können, das ganze Jahr über. Wir haben mehr das ganze Jahr Sonnenschein und gutes Wetter als stürmische Tage und stürmische Stunden. Also Stürme sind immer vorübergehend. Wenn du jetzt heute Abend irgendwo einen Sturm hast, ist immer vorübergehend. 3 Stunden, 30 Stunden vielleicht auch mal 3 Tage, aber nicht mehr länger. Stürme haben nicht die Energie zum Durchhalten. Der Teufel hat keine Energie, das Negative hat keine Energie zum Durchhalten. Die geben nach einer Weile auf, aber die wollen dich kaputt machen. Stürme wollen dich umhauen. Stürme sind aber auch sehr gut und nötig. Herbststürme, da werden die ganzen alten Blätter und Äste abgeklopft, damit im Frühjahr wieder das frische Grün kommen kann. Stürme haben einen guten Zweck. Alles, was los ist, was locker ist, was nicht taugt, dass es abgeklopft wird. Deshalb, wenn Gott über dein Leben Stürme kommen lässt, danke Gott. Das ist manchmal so Laub, dass abgeklopft werden muss. Stürme sind also auch ein Segen. Nicht nur, dass wir sagen, ach lieber Gott, nimm den Sturm weg. Die Stürme haben einen Zweck in deinem Leben. Alle deine Stürme. Die Wurzeln, du treibst sie in die Tiefe. Durch die Stürme gehst du in die Tiefe. Weißt du, du sagst, ich muss ein festes Fundament haben. Ich darf mein Haus nicht auf Sand oder auf leere Versprechungen bauen. Du suchst dann nach Substanz und nach Inhalt. Stürme bringen dich immer weiter, ein Stückchen weiter. Denk mal so ein Segler. Ein Segler, wenn er keinen Wind hat. Der steht auf der Stelle. Der kann alles, die besten Segeln haben, der kann die beste Schiffsausrüstung haben. Kein Wind. Natürlich, Sturm ist auch gefährlich, aber du musst mit dem Sturm umgehen können. Die Stürme lenken, steuern, was auch immer. Gott will, dass du deine Stürme überwindest. Wir müssen durch viele Stürme durchgehen. Doch wie überlebt man Stürme? Ich will also ein paar Ratschläge dir weitergeben, was mir geholfen haben. Und ich denke, das, was mir geholfen hat, wird auch bestimmt auch dir helfen und anderen auch noch. Denn wir Menschen sind alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Wir haben die gleichen Probleme, vielleicht einen anderen Namen noch dazu, und das ist alles Matude-Stürme. Und du setzt deinen Namen, deine Stürme. So, du hast deine Privaterfahrung, aber die Stürme sind Stürme und die bleiben Stürme. Nur dein Segelboot wird anders geschaukelt vielleicht. So, in jedem Leben stürmt es mal, muss es stürmen. Wenn es bei dir noch nie gestürmt hat, dann bist du am falschen Platz. Bist nicht bekehrt. Weißt du, in dem Augenblick, wo du dich bekehrst, da gibt es einen Sturm nach dem anderen. Stürme, Unwetter und so weiter sind ganz normal. Sie kommen und sie gehen. Sie sind nicht bestellt, nicht gebeten. Keiner betet, lieber Gott, schick mir Stürme, ich brauche ein paar Stürme wieder heute. Die kommen von selbst. Da sorgt ein anderer, dass du Stürme erlebst und erfährst. Sie kommen anscheinend, denken wir, unvermeidbar, aber es ist nicht, es ist zugelassen. Alles ist am Büro, am Schreibtisch Gottes vorbeigegangen, genehmigt. Also lassen wir mal jetzt den Wind blasen. Gott und die Bibel kennen sich aus in Stürmen. Sie berichten von vielen Stürmen. Weißt du, manchmal denken wir, ja, das ist wieder der Sturm von Gott zugelassen. Ich denke nur an Elia. Der Elia will Gott erleben. Es gibt kein Schema, wie man Gott erlebt. Manche Leute denken nur, ich erlebe Gott nur in Stürme. Nur in Krisen, nur in Katastrophen, da erlebe ich Gott. Vergiss es. Elia will Gott begegnen und dann heißt es plötzlich, da kommt ein Sturm und Gott war nicht da drin. Es kommt ein Donner, Gott ist nicht im Donner. Es kommt Unwetter, Gott ist nicht im Unwetter. Ja, wo ist denn Gott? In diesem leisen Säuseln. Also Gott hat alle Qualitäten und Eigenschaften. Manchmal kommt er in Erdbeben, im Sturm, und manchmal kommt er ganz leise säuseln, so in den Bäumen, Blätter, das säuselt und so weiter. Gott arbeitet mannigfaltig. Also wenn du einmal Gott in Sturm erlebst, dann sag nicht, ich warte, bis wieder ein Sturm kommt, damit ich Gott wieder erleben kann. Deine Wunde erlebst du auch an einem Sonntag, in einem Sonnentag, wo nur Sonnenschein scheint und der Himmel blau ist und alle happy sind. Auch da kannst du Gott erleben. Aber die Bibel kennt sich grundsätzlich aus in Stürmen. Und wir wollen heute ein paar Stürme so anschauen. Ich denke nur an diese Geschichte im Markus-Evangelium, Kapitel 4, Vers 35 bis 41. Diese Geschichte, wenn du willst, kannst deine Bibel jetzt schon aufschlagen. Markus 4, 35 und folgende Verse. Weißt du, Jesus sagt zu seinen Jüngern, kommt, lasst uns rüberfahren. Als wenn er nicht Wetterbericht gehört hätte. Also er wusste, was das Wetter ist, was kommt. Was als nächstes sich so zusammengebraut hat, dass so plötzlich so ein Fallwind kommt. Er wusste, was kommt, aber er sagt, lass uns rüberfahren. Und die Jünger gehorchen. Also diese Situation ist, wenn du Gott ungehorsam bist, dann kriegst du Stürme, so wie Jona. Aber die gehorchten Gott. Die waren sogar mit Jesus und haben sogar Jesus mitgenommen. Stürme. Gott will uns etwas lehren in Stürmen. Er will uns lehren, etwas in einfachen, schönen Zeiten, wie auch immer. Und er offenbart sich, offenbart seine Macht, er offenbart seine Allmacht und Übermacht in den Stürmen. Der schläft. Und der Herr Jesus Christus sagt so, das, ich bin entsetzt. Wie kann ein Heiland, ein Gott, wie kann im Boot liegen und schlafen? Und draußen die Jünger, die mühen sich ab und quälen sich ab und machen sich fertig. Wie kann er da schlafen? Jesus wusste, mir kann nichts passieren. Bruder und Schwester, wenn du mit Gott bist und Gott mit dir ist, du kannst überall ganz gut schlafen. Draußen im Wald, da kommt kein Bär und wird dich fressen. Oder Räuber, du musst dich nicht fürchten. Du weißt, überall bin ich mit Gott geborgen. Mir kann nichts passieren, denn der Herr ist mit mir. Und wo du hingehst, sagt Gott, will ich auch hingehen. Also wenn Gott mit dir ist, warum hast du so viel Angst? Warum zitterst du so? So, jeder Sturm ist anders. Jeder erlebt den Sturm auch anders. Du musst nur hören nachher nach der Katastrophe, nach dem Unwetter. Ja, ich habe gar nichts gemerkt. Da sind Bäume umgekippt, Menschen erschlagen worden. Ich habe nichts gemerkt. Vielleicht sitzt du da sicher irgendwo. So, und nach dem Sturm geht das Leben genauso weiter mit der Gnade Gottes, mit der Kraft Gottes. Du musst wieder das Leben meistern. Alles abräumen wieder. Also ich weiß, was Stürme sind. Also mir muss niemand sagen, was Stürme ist. Also wir drüben noch die Kirche hatten, sobald es Sturm war, Windstärke 8, Windstärke 6 und 7, konnte ich nicht mehr schlafen. Habe ich gebetet, lieber Gott, beschütze das Haus. Und wenn ich dann vorbeiging und schon Dachziegeln gesehen habe, habe ich gesagt, doch, schon wieder. Weißt du, und ich war so froh, wenn keine Dachziegel unten auf dem Boden waren. Und dann, dass ich nicht mit der Sturm- und Hagelversicherung da mich rumplagen muss. Ich weiß, was also Sturm ist. Weißt du, wenn du ein Gebäude hast, wenn du irgendwie so in der gefährlichen Lage bist, wohnst und so weiter, wenn es so stürmt, hoffentlich passiert bei uns nichts. Aber ich war immer so froh, dass Gott uns dann durchgebracht hat und wir das überlebt haben. Und ich lebe immer noch und freue mich bester Gesundheit. Markus Kapitel 4, Vers 35. Am Abend dieses Tages, vielleicht auch heute Abend noch, sagte er zu ihnen, wir wollen ans andere Ufer rüberfahren. Und sie schickten die Leute fort und fuhren mit dem Boot, in dem sie saßen, weg. Einige andere Boote begleiteten ihn. Du siehst also, die waren nicht allein. Ich weiß nicht, was die anderen gemacht haben, in denen Jesus nicht drin war. Also da waren noch andere Boote. Wie ging es wohl denen? Was werden die? Vielleicht haben die geguckt, was machen die da mit diesem Jesusboot oder wo Jesus im Boot ist. Aber da waren noch also Jesus und seine Leute und noch andere Boote drin. Also die Sache war nicht so, dass du nur denkst, wie wir so von Künstlern sehen, nur das eine Boot, wo Jesus ist. Da waren noch viele andere Boote auch. Also wenn Stürme kommen, trifft es alle. Den Christen und den Nichtchristen, den Gläubigen und den Nichtgläubigen. Wenn es Hungernot ist, trifft es beide Gläubig und Ungläubig, da gibt es keine Ausnahme. Aber die Gläubigen haben Jesus im Boot. Das ist ein Unterschied. Die haben Jesus im Boot. Die anderen, naja, die werden gerudert haben und haben einander Mut zugerufen. Einige andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelwind und die Wellen schlugen in das Boot, so dass es sich mit Wellen zu füllen begann. Vielleicht haben die anderen sichere Boote gehabt, größere Boote, teurere Boote, mit höherem Rand, weiß ich nicht. Also lass mal deine Fantasie hier walten lassen, kannst du ausmalen, was haben die anderen gemacht? Was machen die anderen, wenn Schwierigkeiten kommen? Was machen Nichtchristen, wenn Nöte kommen, Katastrophen, Krankheit, Konkurs, Pleite oder sonst, was machen die anderen? Ich weiß nur, was die Jesus-Leute machen oder hier gemacht haben. Die Leute, die Jesus im Boot hatten und Jesus schlief. Vielleicht die anderen fluchen, wir konnten wieder uns so dumm sein und uns da verleiten, jetzt rüber zu fahren. Hat er nicht gesehen, dass das Unwetter kommt? Also ich kann mir vorstellen. Oder schnell Erste Hilfe angerufen oder Wasserschutzpolizei. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, die anderen Boote. Und das müssen einige gewesen sein. Ehe aber jetzt das Boot fuhr und füllte sich mit Wasser, begann sich mit im Wasser zu füllen. Jetzt musst du dir vorstellen, Jesus kriegt nasse Hosen. Da liegt ja, das Boot füllt sich mit Wasser. Also, weißt du, normalerweise schöpft man. Also ich habe mir vergegenwärtigt, ich war oft auf dem Meer, ich bin am Wasser groß geworden, ich weiß, was da passiert, wenn so die Wellen rüberschlagen, ja, wenn das Wasser im Boot kommt, du kannst nicht schlafen. Und er lag und schlaf, also er muss entweder irgendwo höher geschlafen haben, aber wenn er normalerweise, wie es hier beschrieben wird, geschlafen, muss er irgendwie nass geworden sein. Und er wacht nicht auf und merkt er nicht, dass das Problem ist. Deshalb kommt Petrus auch, Herr, siehst du nicht, dass wir verderben, dass wir schon untergehen, dass das Boot sich mit Wasser füllt? Er lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Lieber Heiland. Der Heiland kann auch schlafen. In einer Krisensituation kann der Herrgott schlafen. Ich will es nur sagen, lass es vergegenwärtigen, deine Stürme. Vielleicht denkst du auch manchmal, mein Gott, du schläfst. Warum greifst du nicht ein? Warum stehst du nicht auf, Herr Jesus? Und sie weckten ihn und riefen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Er aber stand auf und bedrohte den Wind und sagte dem See, schweig, sei still. Das war alles. Also er hat den Wind, den Sturm, die Wellen so behandelt, als wenn er die Dämonen behandelt, die Kranken behandelt. Schweig, sei still. Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr doch noch keinen Glauben? Und da ergriff sie eine große Furcht und sie sagten zueinander, was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar Wind und der See gehorchen. Was ist das für ein Mensch? Jesus war ein ungewöhnlicher Mensch. Was ist das für ein Mensch? Wir sehen Petrus, weil ich schon gerade mit Markus Evangelium fertig bin. Petrus verflucht sich selbst, als er gesagt hat, Mädel, und das Mädchen sagt, du, horch mal, du warst doch auch mit ihm. Dann sagte er, ich kenne diesen Menschen nicht. Weißt du, Petrus hat nichts Verkehrtes gesagt. Petrus hat die Wahrheit gesagt. Ich kenne diesen Menschen nicht. Dass der jetzt sich schlagen lässt, anspucken lässt, kreuzigen lässt, nicht reagiert, sich nicht wehrt, sich nicht verteidigt. Ich kenne diesen Menschen. Hier ist die gleiche Petrus-Frage. Was ist das für ein Mensch? Weißt du, wir beurteilen Gott immer nach menschlichen Maßstäben. Und wir stehen da erstaunt. Wie kann Gott so etwas zulassen? Und sich nicht wehren? Also ich will euren Glauben auch mobil machen, oder aktiv auch machen und auch zur Vernunft bringen. So viele Christen sind überspannt. Was ist das für ein Mensch? Dem Wind und Wetter gehorchen? Oder was ist das für ein Mensch, der sich kreuzigen lässt und am Kreuz hängt und vom Kreuz nicht runtersteigt? Was ist das für ein Mensch? Hört ihr? Stürme? Andere hat er geholfen, andere hat er geheilt, andere hat er befreit und jetzt sich selber hilft er nicht. Und er schläft hier sogar im Boot. So, auch wenn Jesus im Boot ist, jetzt haltet euch fest, auch wenn Jesus in deinem Leben ist, auch wenn du Kind Gottes bist, du machst Stürme durch. Und wenn du keine Stürme durchmachst, entweder bist du kein Christ, bist kein Realist oder träumst oder verstehst das Evangelium nicht. Weißt du, als ich zu Christus kam oder gläubig wurde, in die Gemeinde kam, haben mir die Geschwister gesagt, Bruder Matthäus, wenn du Christ bist, wenn du Jesus nachfolgst, du hast keine Probleme. Schön wäre es gewesen. Schön wäre es gewesen. Weißt du, was ich gehabt habe? Mehr Probleme, als ich je zuvor hatte. Ich musste zuerst einmal, früher musste ich was anderes machen, aber jetzt muss ich gegen mein Gewissen ankämpfen, das ist nichts und das ist nichts und Ängste, ich möchte mich nicht versündigen und ich möchte das nicht und so weiter. Ich habe so viel Anfechtung gehabt. Herr, was ist dein Wille? Wenn du Jesus in deinem Leben hast, machst du die gefährlichsten Stürme deines Lebens je durch. Warum? Weil der Teufel auf dich abgesehen hat. Weißt du, da, wenn er schon Jesus nicht kriegt, dann wird er dich kaputt machen. Dann wird er dich ruinieren. Also auch wenn Jesus in deinem Boot ist, kann es ganz extrem in deinem Leben werden. Ganz, ganz gewaltig gefordert werden. Und oft gerade wegen Jesus, wegen diesem Glauben. Weißt du, die Stürme schütteln ganz besonders an den, der sagt, ich bin echt, ich bin wahrhaftig, ich liebe den Herrn. Ja, bitte, denk an Hiob. Du liebst den Herrn und je mehr du den Herrn liebst, desto mehr wirst du geschüttelt. Und oft gerade deswegen. Niemand soll glauben, dass Jesus für die Gläubigen die Stürme abgeschafft hat. Die Stürme sind noch nicht abgeschafft, die sind noch voll da. Und wir werden noch in größere Endzeitstürme hineingehen. Weißt du, wir sollen nicht blinde Kuh spielen und einfach Vogel-Strauß-Politik betreiben. Die Endzeitstürme werden so massiv und so gewaltig sein, dass nach der Bibel, wenn die Zeit nicht verkürzt werden würde, würde kein Mensch selig werden. Also mach dich in der Endzeit noch auf mehr Stürme gefasst. Weißt du, was du hier erlebst, ist Schlaraffenstürme. Diese Stürme, was wir hier bei uns in Deutschland erleben, sind keine richtigen Stürme. Ich werde vielleicht noch darauf zurückkommen. Weißt du, ja, wenn irgendwo ein bisschen weh tut, wir denken, ah ja, ein Doktor ist da und der ist da und der ist da. Aber weißt du, richtige Stürme, weißt du, wenn du verfolgt wirst, dein Haus angezündet wird, wenn dir dein Geld genommen wird, was alles so in der Christenheit in den letzten 2000 Jahren alles gewesen ist. Weißt du, das sind Stürme. Wenn du nicht mehr weißt, wie geht's jetzt weiter morgen? Und wenn du von einem Land ins andere fliehen musst. Also uns passiert das nicht. Weißt du, wir sind gewohnt, alles unter Kontrolle haben. Und wehe, es passiert etwas außer Kontrolle. Weißt du, es passiert etwas außer Kontrolle. Mensch, Gott hat mich verlassen. Und hier will Gott zeigen, es geschehen Dinge außer Kontrolle. Im Leben, du hast es nicht alles in der Hand. Du hast das Wetter nicht in der Hand. Stell dir mal vor, du hast sehr viel geplant, wolltest das letzte Woche irgendwo hinfahren und plötzlich fliegt kein Flugzeug mehr. Ha, das ist schön. Also es war wirklich für mich was schön, kein Flugzeug am Himmel. Und ich konnte wirklich den Himmel genießen, mal blau sehen. Weißt du, kein Flugzeug. Aber du siehst, da kam etwas unvorhergesehen. Jetzt kannst du sagen, Gott, wie konntest du das zulassen? Vielleicht wollte Gott, dass du eine Sabbatruhe einlegst, mal eine Pause. Das war gar nicht so übel. Weißt du, und dass es noch höhere Mächte gibt. Und ja, was kannst du dafür, dass da 5.000, 6.000 Kilometer so ein Vulkan ausbricht und plötzlich kein Flugzeug mehr fliegt? Sowas gab es noch nicht in der Geschichte der Airports, dass kein Flugzeug aufsteigt. Also war es sehr mysteriös. Vielleicht wollte Gott irgendwas sagen. Vielleicht wollte Gott etwas verhindern. Wer weiß das, was er im Spiel hat. Manchmal macht er wegen einem einzigen Menschen, einem Christen, denke nur an den Sturm beim Jona, macht er so Theater. Ich sage das einmal so. Du weißt gar nicht, was Gott wollte. So, dir bleibt nichts erspart, auch wenn du Christ bist. Auch wenn du den Meister im Boot hast, der schläft. Der gute Meister schläft. Der wirklich helfen könnte, hilft nicht. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben, sagt Martha. Der hätte sofort kommen können, aber der ist nicht gekommen. So, Jesus hat die Stürme nicht abgeschafft und er wird auch die Stürme dir nicht und mir nicht abschaffen. Weißt du, was er wird? Er wird die Stürme stillen und nicht abschaffen. Das ist, was Jesus tut. Er stillt die Stürme, aber er schafft sie nicht ab. Nur, dass du es weißt. Und die Jünger fragen sich, was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar Wind und Wetter und See gehorchen? Gott will dich segnen. Er will dir helfen, dir beistehen und so weiter. Und er hat seine eigene Methode, wie er das macht. Er lässt dich ein Stück weit zappeln. Hast du auch schon mal gezappelt? Gerudert, bist fast erschöpft, kannst bald nicht mehr, deine ganzen Mittel sind verbraucht, hast überhaupt nichts, weißt nicht mehr ein noch aus. Herr, siehst du nicht, wir machen uns kaputt dabei. Weißt du, Gott erlaubt Dinge, dass dunkler und dunkler und noch dunkler und noch dunkler und noch dunkler wird in unserem Leben, damit wir dann, wenn das Licht aufgeht, staunen und sagen, wie hat er das nur hingekriegt? Du sollst über Gott staunen können. Wie hat er das hingekriegt? Wir sollen die Kraft und die Allmacht unseres Herrn Jesus kennenlernen und wir sollen wieder glauben und staunen können. Was ist das für ein Mensch? Du kennst Jesus nur von der Religion, von der Kirche, Konfirmandenunterricht, Bibelstunde, aber du sollst Jesus aus persönlicher Erfahrung kennenlernen. Aus persönlicher Erfahrung. Was ist das für ein Mensch? Also nicht nur Theorie, sondern die Allmacht des Herrn Jesus in dir, in uns, mit uns und um uns herum. Warum sind die Jünger in der Not mit ihrem Schiff geraten? Sicherlich nicht deshalb wie Jona. Sie haben alles richtig gemacht. Und weißt du, das ist für mich sehr frustrierend. Ich mache alles richtig oder du machst alles richtig und es hagelt. Es stürmt. Die Wellen schlagen über einen zusammen. Und du weißt gar nicht, Herr, bin ich im falschen Boot womöglich? In der falschen Gemeinde? Im falschen Verein? Weißt du, kriegst du Zweifel. Ist das der richtige Jesus? Oder haben wir nur ein Phantom mitgenommen? Du sollst Gott entdecken. Manchmal denkst du, du hast nicht richtig geglaubt, nicht richtig proklamiert, nicht richtig laut genug proklamiert. Er steht auf, streckt die Hände aus und es wird ruhig. Sie haben keinen Fehler gemacht und trotzdem war der Sturm da. Auch in der Zeit, das hat alles gestimmt. Der Herr sagte, lasst uns heute Abend rüberfahren, dann nach Gadara, auf der anderen Seite. Sie gehorchten. Weißt du, wenn ich nicht gehorche und Stürme in meinem Leben kommen, sage ich, Dankeschön, Herr, ist perfekt, ich bekomme das, was ich verdiene. Aber wenn ich Gott gehorche, aufs Wort, das Schiff abstoße, weil er das gesagt hat, also Herr, ich habe alles getan und jetzt doch der Sturm. Verstehst, was Gott uns sagen möchte? Er möchte uns sagen, dass er auch im Sturm Herr ist und auch das letzte Wort im Sturm hat. Denn Jesus selbst hatte ihnen gesagt, lasst uns hinüberfahren. Und sie handelten aufgrund seines Wortes. Und deswegen kamen sie in Not. Weißt du, du kommst in die Gemeinde, bist auf dem Weg zur Gemeinde und plötzlich hast einen Unfall unterwegs. Ist euch sowas noch nie passiert? Oder irgendwas Komisches passiert unterwegs? Und sagst, warum hat Gott das zugelassen? Aber das mit diesem Warum morgen. Du musst morgen kommen, sonst verpasst du etwas. Du verpasst etwas über diese wichtige Frage, diese Warum-Frage. Diese Frage, die so heiß unter den Nägel brennt. Gott, warum ist mir dieses Ungeschick passiert? Habe ich dir nicht gehorcht? Habe ich dir nicht vertraut? Habe ich nicht den Zehnten in die Gemeinde gegeben? Und trotzdem, dennoch, auch wenn wir im Glauben leben und im Plan Gottes sind, können und werden Schwierigkeiten kommen. Könnt ihr Amen sagen oder nicht? Seid ihr einverstanden? Die können kommen. Die dürfen kommen. Du kannst auch nicht vermeiden, selbst wenn du beten würdest und wenn du noch so heilig wärst, du kannst ihn nicht vermeiden. Auch der Heilige kann die Stürme Gottes, die für sein Leben geplant sind oder von woher sie auch immer kommen, nicht verhindern. Du kannst die Dämonen austreiben, so viel du willst. Je mehr Dämonen du austreibst, desto schlimmer ist es. Das schaffst du nicht. Weißt du, kannst sagen, Satan, weiche, 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 weiche. Das kommt davon anders. Der ist nicht kein großer Feigling, der hat nicht Angst. Der kommt von woanders. Dann schickt er ein paar andere. Wenn die weichen, schickt er noch ein paar andere. 7 andere und es wird schlimmer wie vorher. Ich will noch eines sagen, es ist keine Schande, wenn du Schwierigkeiten, Probleme, Nöte, Anfechtungen und was weiß ich sonst alles hast. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In der Welt gibt es Stürme. In der Welt gibt es Schwierigkeiten, in der Welt gibt es Krisen und Katastrophen, die wird es immer geben, Erdbeben, all das. Das ist noch nicht das Weltende. Deshalb, wir sollten uns sehr hüten in Aussprüchen und so weiter. Ja, hättest du richtig geglaubt, wäre das dir gar nicht passiert. Hättest du richtig geglaubt? Die haben richtig geglaubt, diese Brüder im Boot. Hättest du richtig geglaubt? Hättest du richtig gebetet? Wärst du beim Matthäus im Gottesdienst gewesen, wäre das dir nicht passiert. Aber gerade weil du beim Matthäus warst, ist es dir passiert. Und gerade weil du geglaubt hast, ist es dir passiert. Wisst ihr, ich will euch zur Realität bringen, weil es gibt so viel unreelle und unrealistische Christen, die irgendwelchen Phantomen nachlaufen, so Fata Morgana, was nicht gibt. Du hast Schwierigkeiten, aber wir haben den Christus, Christus in uns, in dem überwinden wir weit. Mit Christus. Ich vermag auch die Stürme zu ertragen. Weißt du, solange der Heiland im Boot ist, da schwimmen wir. Wir können mit dem Herrn Jesus sogar auf dem Wasser gehen, wenn es sein muss. Denn der ist kurz vorher auf dem Wasser gegangen. Petrus weiß, wo ist denn euer Glaube? Seid ihr so instabil? Deshalb, wir sollten, wenn wir glauben, wir sollten unser Haus auf einem Fels bauen. Deshalb, wer meine Worte hört und tut, also nicht nur meine, sondern Jesu Worte auch, wer meine Worte hört und tut, der baut sein Haus auf dem Fels und nicht so easy life, leichtes Leben. Nein, Gott will, dass wir Fundament haben. Und genau das ist, was mich hier bewegt, auch in Berlin. Menschen sollen Fundament haben im Glauben. Nicht irgendwie, da kommt jemand und erzählt was Wunderbares. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Oh, der Herr segne dich und gibt ein prophetisches Wort. Der segnet ihn, aber nicht dich. Und du sagst, oh Gott, jetzt. Und passiert genau das Gegenteil. Passiert genau das Gegenteil von dem, was du erwartest. Warum? Gott will dich zur Realität bringen. Und Realität ist, ich lebe mit Gott, mit Schuhe und ohne Schuhe, mit Kleider und ohne Kleider, mit Haus und ohne Haus. Weißt du, wir müssen beides. Wir müssen beides können. Wir müssen lernen, im Willen Gottes zu sein und zu wissen, ich bin geborgen, ich tue das, was Gott will. Ich mache nichts anderes, ich mache auch nichts Verkehrtes. Ich tue, was Gott mir geboten hat und ich schäme mich nicht. Hättest du richtig geglaubt, Bruder Methodist? Dann wärst du nicht krank geworden. Dann wärst du nicht depressiv geworden. Dann wärst du nicht in Nöten gekommen. Hättest du nur richtig geglaubt, dann hätten Engel dich getragen. Na ja, schön brav wär das. Auch der Glaubensstärkste kann und kommt in Nöten. Auch der Glaubensstärkste, Brüder und Schwestern, kommt in großen Nöten geratet. Schau dir die Geschichte der großen Männer und Frauen Gottes an. Schon allein in der Bibel, aber liest auch die Biografien. Weißt du, die meisten verschweigen die Kämpfe. Weißt du, die zeigen nur die Bergspitzen. Herrlichkeit, 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 Herrlichkeit. Na, überall, wo du hinguckst, nur Herrlichkeit. Aber dazwischen sind riesige Täler. Und du siehst nur die Herrlichkeiten. Hör auf den Schmarrn zu hören und zu achten. Das ist Schmarrn für mich. Weißt du, die Herrlichkeiten sind wunderbar, aber die Täler sind auch da. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stab und Stecken trösten mich. Das ist für mich Evangelium. Ein Realist, der sieht die Herrlichkeit wunderbar, dann danke später. Und wenn du denkst, jetzt die Herrlichkeit ist so weit, so nah, da sind noch dazwischen ein paar andere Täler. Geh mal ins Hochgebirge und da wirst du verblüfft sein. Herrlichkeit. Es ist schön, ins Hochgebirge zu gehen. Aber dazwischen sind die Täler. Wie komme ich dorthin durch das Tal? Auch also glaubensstarke Leute, Männer und Frauen, Auch in der Kirchengeschichte. Ich könnte euch Beispiele über Beispiele nennen. Männer und Frauen, die haben große Kämpfe, große Stürme durchgemacht. Wir haben die gerungen, wir haben die an Gott gezweifelt. Bin ich noch richtig oder bin ich nicht richtig? Steht Gott noch zu mir oder nicht? Glaubenskämpfe. Das sind diese inneren Stürme. Weißt du, die äußeren Stürme sind nicht so schlimm. Die inneren Stürme sind viel schlimmer. Die Stürme bei der Überfahrt auf dem Weg zu dem Wunder. Denk nur an Hiob. Wie viele Stürme hat der Mann durchgemacht? Oder Josef, 21 Jahre im Knast, in der Sklaverei. Weißt du, es ist schön nachher zu sehen, Josef auf dem Thron, ach, da konnte er vergeben. Aber bis er vergeben konnte, sind 20 Jahre vergangen. Bis er vergessen hat, mein Vater und meine Brüder, die können mir alle gestohlen bleiben, Puckel runterrutschen. Ich habe keine Brüder und keinen Vater mehr und keine Geschwister mehr. Jetzt bin ich hier im Ägypten und jetzt muss ich hier zurechtkommen. Weißt du, so viele Leute, die halten früher, weißt du, und die sehen die Highlights, aber die sehen nicht die Täler dazwischen. Und bei jeder Patriarch, jeder Heilige hat Täler über Täler in seinem Leben. Ich denke nur an Josef. Wie hat der sich zerfressen im Gefängnis? Das Einzige, was er konnte sich den Fingernägel abbeißen, das war alles. Er hatte ja nichts. Verstehst du, verlassen, frustriert, abgeschoben, missbraucht. Jetzt sitzt er da, mein Gott, was habe ich verbrochen? Was hat Josef wirklich verbrochen? Er hat nur Träume gehabt, nur eine Vision gehabt, dass Vater und Mutter und sich alle vor ihm mal beugen werden und dass er mal Herr sein wird. Aber vom Herr sein im Knast ist nicht viel zu sehen und nicht zu fühlen. Durchs Tal. Du musst Täler durchschreiten lernen. Ja, Daniel, weißt du, wir sehen immer diese großen Männer Gottes. Halleluja. Zum Halleluja, da brauchst du nur Portionen Kraft und Gnade. Daniel in der Löwengrube, seine drei Freunde im Feuerofen. Das sind diese Herrlichkeiten. Das erzählen dir die Frommen nicht. Die Frommen sagen, nein, wenn du mit dem Heiland gehst, gehst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber was für Kämpfe, was für ein Gefühl musst du haben, jetzt wirst du in einem Ofen gesteckt, der siebenmal heißer ist. Extra für dich siebenmal angeheizt. Dass sogar die Heizer, nach der Legende und der Überlieferung, während sie die Kohlen einschoben, versenkt wurden. Und jetzt gehst du rein, mein Lieber. Jetzt gehst du rein. Halleluja. Ich glaube nicht an diesen Quatsch. Und ich möchte sagen, Quatsch. Weißt du, die Leute sehen immer nur diese Highlights. Aber ich muss den Weg von hier bis zur Halleluja-Höhe kommen. Ich wohnte mal hier in Berlin nach der Höhe. Also nach der Höhe. Auf der anderen Seite von der Höhe sozusagen. So einen kleinen Fuckel da in Frohnau, nach der Höhe. Und ich weiß, also oft habe ich gedacht, weiß, diese Halleluja-Höhe ist schön, aber ich wohne nach der Höhe. Nach der, nicht nur auf der Höhe, sondern nach der Höhe. Denk drüber nach, was es ist, was es sein könnte. Also auch glaubensstarke Männer, Gottesmänner, kommen ins Gefängnis. Denk nur an Petrus. Was hat Petrus verbrochen, dass er ins Gefängnis kam? Oder Paulus, lies 1. Korinther, 2. Korinther 1 und 2. Korinther 11. Lies mal und schnall dich an. Also da bist du noch weit von der Heiligkeit entfernt. Wir haben am Mittwoch gehabt, wie wird man ein Heiliger? Hier wird gezeigt, wie man ein Heiliger wird. Satan schlägt mich mit Fäusten. Das ist, was die Heiligen erleben. Satan schlägt mich mit Fäusten. Christen also machen Stürme durch. Und das schreibt Paulus hier in 2. Korinther 1, Vers 8. Wir wollen euch die Not nicht verschweigen, die wir in der Provinz Asien hatten, als sie über uns kam. Und uns über alle Maßen bedrückte. Unsere Kraft war erschöpft so sehr, dass wir am Leben verzweifelten. Unsere Kraft war so erschöpft, dass wir am Leben verzweifelten. In Kleinasien. Und das bezieht sich auf die Stelle da in 2. Korinther 11, Vers 23 bis 29. Und er zählte auf, er war im Gefängnis, wurde geschlagen, war in Todesgefahr, dreimal im Schiffbruch. Und wir trieben 3 Tage und 3 Nächte auf dem Meer. Ohne Hubschrauber. Und ohne Funkverbindung und so weiter, dass gleich das Rote Kreuz kommt und dich da rausfischt. Weißt du, wir trieben auf offene Meer. Dann ist er noch wilden Tieren vorgeworfen worden und was so alles ist. Wie überwindet man die Stürme? Weißt du, wir machen uns so schön und so leicht, unser Christenleben. Glaub an den Herrn Jesus Christus. Und du kannst Hände und Füße zusammenlegen und sitzen und sagen, wunderbar, wunderbar, der Glaube an Jesus. Aber der Weg dem Lamme nach geht ans Kreuz. Der Weg dem Lamme nach. Und dann, wir sehen hier, Jesus stand auf, als Petrus schon fast verzweifelte, als er nicht mehr weiter konnte, stand auf. Herr, siehst du nicht, wir verderben. Und er bedrohte den Wind. Jesus hat den Sturm nicht akzeptiert. Er bedrohte. Und du sollst auch Jesus deine Stürme überlassen. Er soll es bedrohen. Du kannst gegen die Stürme nichts ausrichten. Du bist machtlos. Aber er ist allmächtig. Und deshalb, hier, wie löse ich, wie werde ich mit meinen Stürmen fertig? Herr, mach du das. Mach du das, wirst du mit den Problemen fertig. Ich glaube, ich habe euch hier die Geschichte schon erzählt mal, was mir sehr viel geholfen hat. Weißt du, die Christen früher haben eine Krankheit gehabt. Sie haben immer erzählt, ich habe den Sieg, Jesus ist mit mir, oh, das Leben ist fantastisch, ich habe das und das überwunden. Wenn du Zeugnisse hörst, du hörst nur Zeugnisse, wie sie alles überwunden und gemeistert und gesiegt haben und wie sie übers Wasser stehen und das alles können. Als ich so die Zeugnisse hörte, ich kam mir immer schlechter vor. Dachte, und guck mal, die siegen alle. Die erzählen von Siegen und so weiter und sagen, in den Hütten der Gerechten singt man von Sieg und so weiter. Und was habe ich als Christ? Eine Schlappe nach der anderen. Und so geht's dir auch wahrscheinlich. Eine Schlappe nach den anderen, bis ein Bauer aus Villach, Österreich, zu uns in die Gemeinde kam. Damals war er junger Christ. Und der erzählt eine sehr schöne Geschichte. Sagte, weißt du, als junger Christ, ich habe immer mit dem Teufel aufgenommen und gekämpft. Und wenn der Teufel an die Tür anklopfte, habe ich die Tür aufgemacht. Aber weißt du, was passiert ist? Habe ich wieder eins unter der Gürtellinie gekriegt. Und er lag wieder auf dem Boden. Und ich konnte mir nicht mehr zu helfen. Und jedes Mal, der Teufel klopft an der Tür, ich mache die Tür auf, zack, und schon wieder lag ich da. Das ist wenigstens ein Ehrlicher. Der gibt wenigstens zu. Es war eine Bibelstunde, glücklicherweise. Da waren nur Christen da. Und er wollte den Christen zeigen, horcht, so führt man ein siegreiches Leben. Bis ich nicht mehr weiter konnte, bis ich die Nase voll hatte, als Bauer erzählte das so alles. Und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Herr, hat er den Herrn gefragt, Herr, was muss ich tun? Was mache ich falsch hier? Dann hat der Herr Jesus gesagt ihm im Gebet, lass mich ran. Wenn wieder der Teufel an der Tür klopft, schick, lass mich ran. Und mal sehen, was da passiert. Und dann hat wieder an der Tür der Teufel geklopft bei ihm mit irgendeinem Anliegen, mit irgendeiner Anfechtung, mit irgendeinem Problem. Und er hat gesagt, Heiland, geh du doch. Da steht er schon wieder vor der Tür. Und da ist der Heiland an die Tür gegangen, die Tür aufgemacht und der Teufel rum und weg war er. Und hatte Ruhe gehabt. Der hat es rausgekriegt, wie handle ich mit den Mächten der Finsternis. Nicht ich muss kämpfen, er kämpft für mich. Und wir sollen stille sein. Und wir müssen nur Jesus ranlassen. Weißt du nicht, dass ich die Waffenrüstung anlege und was weiß ich alles anmachen? Nein, Jesus an die Tür schicken. Heiland, geh du jetzt. Jetzt klopft er schon wieder. Hörst du nicht, dass er bei dir wieder anklopft? Dass er wieder rein will? Dass er von dir was will? Weißt du, der pflanzt dumme Gedanken ein. Und was machst du? Ich denke positiv. Denkst eine Weile. 3 Stunden denkst du positiv, aber in der 4. Stunde kommen wieder negative Gedanken. Lass Jesus ran. Und das hat mir meiner Seele so gut getan, habe ich gesagt, Heiland, der Mann hat mir geholfen. Mehr geholfen als mancher Superstar. Lass Jesus in dein Problem rein. Lass Jesus in deine Situation ran. Lass Jesus in deine Schwierigkeit ran. Lass ihn machen. Er wird schon hinkriegen, das irgendwie. Und er hat bei mir auch sehr viel Gutes und gut hingekriegt. Jesus hat den Sturm nicht akzeptiert. Er ließ sich auch nicht lähmen von dem Sturm. Er sagte, Kinder, habt ihr keinen Glauben? Wisst ihr nicht, solange ich bei euch bin, kann euch nicht schief gehen. Und wie sehen wir, der Sturm dort gelöst wurde, wie überwinde ich meine Stürme? Indem du Jesus anrufst. Nicht den Seelsorger, nicht den Priester, nicht den Pfarrer, nicht den Bruder und Schwester. Weißt du, wir haben eine Krankheit, wir telefonieren zu viel. Du solltest statt den anzurufen, was mache ich mit dem Problem, gucken, was jetzt über mein Leben zusammengebrochen ist und was jetzt über mich eingestürzt ist. Oh, Pastor, kannst du nicht schnell für mich beten? Du solltest den Heiland anrufen. Rufe den Herrn an in deiner Not und er wird dich retten. Ich habe in meinem Leben gelernt, mehr den Herrn Jesus anzurufen als irgendjemand. Und ich telefoniere gar nicht so viel. Wenn ich Nöte habe, ich habe die Nöte in mir und ich sage es dem Herrn Jesus. Herr Jesus, guck mal, da ist schon wieder an der Tür der Lump. Nimm mit dem auf. Weißt du, wir dramatisieren, und je mehr du den Leuten erzählst, was du für Probleme hast, desto größer ist dein Problem. Am besten, du gehst gleich zu BZ und veröffentlichst und sagst, meine Damen und Herren, ich habe hier ein großes Problem und so weiter. Die ganze Stadt soll wissen, damit wird am allerwenigsten gelöst. Die werden dich bemitleiden, ach du Armer. Aber sag Jesus deine Not. Sag Jesus deine Not und dein Problem, was, wo dir der Schuh drückt und was dir zu schaffen macht. Wir müssen alle Psalm 23 durchleben. Wir müssen erfahren, der Herr ist mein Hirte. Das ist schön. Da sind wir dabei. Aber wir sind bei dem Vers nicht dabei. Und ob ich schon wanderte im dunklen Tal oder Tal der Finsternis oder andere Übersetzung sagt Tal der Todesschatten. Und ob ich schon wandelte im Tal der Todesschatten, weißt du, was das ist? Mit einem Fuß auf dem Friedhof und einem zweiten schon im Sarg. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Und dein Stab und dein Stecken trösten mich. Du bist bei mir. Werde dir bewusst, dass Gott bei dir ist. Dass er dich sieht. Und dass wenn er wieder anklopft, dieser Spitzbub, dass du sagst, Jesus, geh du. Dein Stab und Stecken trösten mich. Dieser Sturm hier, was wir sehen bei den Jüngern, war ein Angriff Satans, ohne Zweifel. War dieses finstere Tal. Sie sind in die Region des Feindes eingedrungen. Die wollten nach Gadara. Und dort war ein Besessener. Der hat wenigstens 2000 Teufel in sich gehabt. Stell dir mal vor. 2000 Teufel. Die reichen schon zwei. Aber der hat 2000 Dämonen gehabt, und die sind alle in die Schweine. So viel waren es. Und wenn es dort noch mehr Schweine gewesen wären, wären noch mehr Teufel rausgefahren. Jesus war auf dem Weg, einen Menschen zu befreien, einem Menschen zu helfen. Wie stillt man seine Stürme? Oder wie stillt man seine Stürme? Weißt du, du musst Jesus mitnehmen und Jesus decken. Und Jesus wird mit jedem Dämon, mit jedem Fürsten, mit jeder Macht, mit jeder Gewalt fertig. Er ermutigt dich und sagt, habt ihr keinen Glauben? Seid ihr so feige? Warum habt ihr mich nicht geweckt? Manchmal, ich kann mir vorstellen, bei dem Wetter könnte ich nicht schlafen, auch wenn ich Jesus wäre. Und wenn ich, selbst wenn ich erschöpft wäre, noch so erschöpft wäre, ich könnte nicht schlafen. Aber der Herr Jesus wollte wissen und sehen, was machen meine Jungs? Was machen meine Jungs? Genau das ist, was er wollte. Der Herr testet manchmal, dass er uns nicht sich meldet, nicht anruft, nicht schreibt, nicht sagt. Was werden meine Jungs machen? Meine Schüler. Das war eine Testsache. Prüfung. Praktische Prüfung. Weißt du, die Prüfungen, die wir als Christen durchmachen, sind keine theoretischen Prüfungen. Vergiss es. Gott ist kein Theoretiker. Wir machen praktische Prüfungen durch. Was machst du in dieser Situation jetzt? Drehst durch? Springst ins Wasser? Kannst alles machen. Dir ist alles möglich. Bleibst du ruhig? Oder sagst du, wenn der schlafen kann, lege ich mich auch schlafen. Was machst du in dieser Notsituation? Mal dir das aus. Denk das mal plastisch. Was machst du? Und der Herr will sehen, was machen meine Jungs? Was machen meine Kinder? Was machen meine Gläubigen? Was machen die in Krisensituationen? Und Gott passt ganz genau auf, was du machst in Krisensituationen. Ob du von Evangelist zu Evangelist gehst, von Befreiungsdienst zu Befreiungsdienst, von Heiler zum Heiler gehst, wo du auch hingehst, der macht es. Was machst du? Oder vom Doktor zu Doktor rennst, was macht er jetzt? Oder dann eine Bibelübersetzung nach der anderen gehst, auch das wird dir nicht helfen. Stürme kommen immer aus der unsichtbaren Welt. Und diese Geschichte zeigt uns, Jesus war im Boot. Wir sind keinen einzigen Augenblick allein und verlassen. Der Herr hat dich nicht vergessen, auch wenn er schläft. Er spürt ganz genau, er weiß ganz genau, wie aktiv der Feind ist. Er tut nur so. Der Herr tut manchmal auch in der Kirchengeschichte. Wir sind manchmal geschockt. Lieber Gott, wo bist du? Guck mal, was für Frevel, Land auf, Land ab. Was für Gottlosigkeit, Land auf und ab. Was für wie die Sünde, Land auf und ab. Wo bist du, Gott? Wo ist der Gott Elias? Der Feuer vom Himmel schickt, wo ist der neutestamentliche Gott, der Apostel, wo ist er das alles? Gott will sehen, was du machst, wie du dich verhältst, ob du ruhig bleiben kannst, ob du warten kannst, Wenn der Herr sagt, der schläft, dein Kind schläft nur, oder Lazarus schläft nur, ob du anfängst zu zweifeln an deinen Verstand oder an den Verstand Gottes, was machst du in dieser Krisensituation? Gott will nur deine Reaktion sehen, aber er ist dir nicht ferne. Er ist von einem jeglichen zu uns oder zu jedem von uns nicht weit weg. Jesus steht auf und gebraucht seine Hände, seine Stimme und befiehlt, Wind, sei still. Und beweist, dass er auch hier Herr ist. Und er wartet manchmal, bis wir total hilflos sind. Das ist vielleicht nicht die Stunde, wo Gott eingreift. Also meine persönliche Erfahrung ist, wo Gott für mich eingreift, wenn ich nichts mehr habe, nichts mehr bin, nichts mehr kann, nichts mehr will, nichts mehr mache, dann macht er was. Nichts mehr. Gottes Lieblingsmaterial ist nichts. Nichts, nichts, gar nichts. Mit dem arbeitet er. Das ist so der Stoff, aus dem er Wunder macht. Mit nichts. Mit nichts. Was ist das? Und so weiter, wenn du sagst, also Herr, das ist nichts. Er wartet, bis du nicht mehr weiter kannst. Und die Frage ist, vielleicht können wir noch eine Weile paddeln. Wir sind gute Ruderer. Kommen aus dem Ruderverein. Wir haben gute Erfahrungen im Ruderverein. Petrus war Fischer. Also, weißt du, der konnte ja rudern. Der ist ja vom Fach gewesen. Und trotzdem siehst du nicht, dass wir verderben. Sogar für Petrus war das zu viel schon, diese Überfahrt. Der lebte ja sein Leben lang auf dem See. Der war sogar Boss von einer Fischergenossenschaft. Und wahrscheinlich die anderen Schiffe, die gehörten ihm auch noch dazu. Verstehst du? Also, er ist auf dem Wasser groß geworden und hier, wir sehen, er verzweifelte. Gott erlaubt es so, dass sogar die Experten verzweifeln. Herr, siehst du nicht, dass wir verderben? Diese Stürme kommen aus einer anderen Welt, aus der unsichtbaren Welt. Und Jesus stillt die Turbulenz und sagt, Wind, sei still. Der Wind wird nicht hier gestillt, sondern der Wind wird auf der anderen Seite von den Wolken gestillt. Wind, sei still. Das ist also in einer anderen Welt. Gott muss dort ein Machtwort sprechen. Da plötzlich ist es alles still, die Wellen glätten sich, so schnell wie es gekommen ist, so schnell ist es auch vergangen. Die Jünger staunen, wer ist das? Wer ist dieser Mensch, der den Sturm bändigen kann, die Engel binden kann, die Dämonen binden kann? Dieses Chaos, dieses Durcheinander da, diese Turbulenzen beherrschen kann. Wer ist dieser Mensch? Gott bezwingt jedes Ungestüm, auch in deinem und meinem Leben. Und hast du so ein Ungestüm, das dich so überwältigt? Gott sprach und es geschah. Und das ist, du brauchst ein Machtwort Gottes über dein Leben. Jesus bedrohte den Sturm. Das heißt, er bedrohte. Mein lieber Wind, Sturm, leg dich still. Verschwinde. Bedrohen. Hast du schon mal bedroht? Oder weißt du, was bedrohen ist? Bist du schon mal bedroht worden? Er bedrohte. Er hat dem Sturm richtig Angst gemacht. Er bedrohte. Weißt du, wenn du den Herrn an die Tür schickst, bedrohst du den Teufel. Er bedrohte. Du musst nicht bedrohen. Du kannst nicht bedrohen. Dann kommt der Wind, dieser Dämon, der für die Stürme, dieser Engel, der für die Stürme zuständig ist. Wer bist du? Was erlaubst du für eine Frechheit, mich zu bedrohen? Und ich puste dich weg. Und dann fliegst du durch die Straßen wie eine Feder. Verstehst du? Wer bist du? Du siehst, du musst etwas sein, um bedrohen zu können. Du musst etwas sein, um Befreiung zu bringen. Du musst Autorität haben. Ich denke nur an die Söhne von Skephas. Da waren gleich 7 Stück von diesen Brüdern. Satan, fahr aus! Im Namen Jesu, den Paulus predigt. Denkst du, Jesus kennen wir, von Paulus wissen wir, aber wer seid ihr? Wer seid ihr? So viele Leute nehmen sich Mund voll und nichts dahinter. Wer bist du? Also deshalb ist es so viel einfacher, schick Jesus an die Tür. Heilen bedrohe du das Chaos. Du musst nicht bedrohen. Die meisten Leute haben nicht kapiert, was geistliche Kriegsführung ist. Geistliche Kriegsführung ist, den Herrn an die Front schicken. Den Herrn arbeiten lassen. Den Herrn kämpfen lassen. Den Herrn bedrohen lassen. Den Herrn bitten. Herr, bedrohe du meine Stürme. Und du hast vielleicht eine ganze Menge Stürme in deinem Leben. Du musst nicht bedrohen. Du musst dich nur in den Sessel setzen. und sagen, Herr Jesus, da klopft er schon wieder. Der will schon wieder zu mir. Da ist wieder schon eine Anfechtung, Versuchung oder schon wieder kommt er mit einer Rechnung oder mit einer Aufforderung und was weiß ich. Jetzt kommt er schon wieder. Herr, geh du, bedrohe du. Du solltest den Herrn bitten, dass er deine Stürme bedroht. Herr, siehst du nicht, dass wir verderben? Nichts selber machen. Weißt du, wir sind Spezialisten in Do-it-yourself. Alles selber machen? Nein, der Herr muss es machen bei uns. Gott macht alles gut und glatt in unserem Leben. Gott ist deine und meine und unsere Hilfe in den Stürmen, die dich treffen tagtäglich. Du kannst diese Stürme nicht machen. Guck, was kannst du fürs Wetter? Du bist so machtlos fürs Wetter. Die ganzen Wettergötter und Wetterpropheten, die taugen nichts. Sogar unsere Wettervoraussage kannst du vergessen. Die können höchstens für ein paar Tage oder ein paar Stunden sagen, so wird das Wetter sein. Aber wo entsteht das Wetter? Wie entsteht das Wetter? Wer macht das Wetter? Du hörst sein Sausen, du vernimmst es, du weißt es, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin es geht. Und das ist auch der Heilige Geist so. Beim Nikodemus spricht Jesus. So, Gott selbst muss unser Ausweg sein, unsere Antwort, unsere Lösung sein. Dann sind unsere Fragen gelöst und unsere Probleme gelöst. Er muss es, wir müssen ihn schicken. Und er bedrohte. Der muss nur ein bisschen so winken. Stand auf und bedrohte. Stürme kommen und sie sind da. Du wirst nicht verschont. Aber gut, dass du so jemand im Boot hast. Das ist besser als 1000 Schwimmwesten und ein Rettungsboot. Er bedrohte. Jesus sagt ja, Matthäus 7, 24, wer diese meine Worte hört und tut, ist ein kluger Baumeister. Und dann kommen die Stürme. Aber sein Haus bleibt bestehen. Die Stürme kommen und die werden uns nicht erspart. Wir sollen nicht so naiv sein und sagen, ja, mich wird es nicht treffen, der Sturm bestimmt bei anderen rübergehen. Nein, der Sturm kommt zu dir vielleicht mehr, als du denkst. Und du wirst gerüttelt. Und du kannst nichts dafür. Auch der Apostel Paulus, für viele Stürme kannst du gar nichts dafür. Paulus als Gefangener wird überführt nach Rom und kommt in einen so großen Sturm, dass sie sogar mehrere Tage keine Sonne sahen und nicht mehr weiter wussten. Stürme kommen. Aber weißt du, wenn Stürme kommen, was da passiert oft, wenn du Kind Gottes bist, mittendrin in Stürmen, und ich will es dir sagen und dir helfen zu verstehen, wenn du in Stürmen bist, musst du nicht verzweifeln, nicht verzagen, den Heiland fragen. Bei ihm, an ihn wenden und sagen, Herr, was, guck mal, ich muss zum Kaiser nach Rom und frag den Herrn, und heute Nacht war der Engel des Herrn bei mir. Und dieser Engel des Herrn sagte, pass auf, das Schiff wird untergehen, aber ihr alle werdet mitgerettet, da wird keiner untergehen von euch. Und das ist, was wir in den Stürmen erleben dürfen, der Engel des Herrn. Du musst den Engel des Herrn bei dir haben. Im Alten Testament war immer noch der Herr Jesus der Engel des Herrn. So, der Engel des Herrn. Heute Nacht war der Engel des Herrn bei mir. Jesus im Boot. Jesus im Auto. Jesus in der Familie. Jesus in deinem Körper. Jesus in der Gemeinde. Der Engel des Herrn war bei mir. Er wurde gezwungen zu der Überfahrt, konnte nichts dafür. Und der Engel ermutigte ihn. Und Gott will dich auch bei deiner Überfahrt ermutigen. Mein Kind, verzweifle nicht. Du schaffst es mit meiner Hilfe. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Und ich bin bei dir nicht nur am Sonntag. Weißt du, es ist so schön, sonntags den Heiland zu haben. Aber der ist bei dir auch am Werktag. Er ist bei dir am Donnerstag, wo es donnert, kracht und blitzt. Er ist bei dir da. In Krisenstunden schickt Gott immer dir einen Engel. Weißt, du bist manchmal erstaunt, wie das passiert. Einen guten Menschen, einen Traum, eine Prophetie, eine Bibelstelle. Gott ist der beste Krisenmanager. Mittendrin, Herr, steht er auf und stillt den Sturm. In Zeiten von Stürmen, wo du nichts dafür kannst, erwarte immer Gottes Ermutigung. Du bist reingekommen und mit Gottes Hilfe wirst du auch rauskommen. Du hast dafür nichts getan, musst auch nichts tun nachher, um rauszukommen. Gott wird dir schon helfen. Verzweifle nicht. Kinder, wo ist euer Glaube, fragt er. Bei den Jüngern, sie hatten den Befehl des Herrn, sie haben nichts falsch gemacht, sie sind Gott nicht weggelaufen, sie haben Gottes Wort gehorcht, sie haben wirklich das getan, was der Herr gesagt hat. Viele Stürme werden von Dämonen verursacht. mit denen du dich eingelassen hast im Laufe deines Lebens. Viele Menschen lassen sich mit Teufeln mehr ein wie mit dem lieben Gott. Sie nehmen sich mehr Zeit für den Teufel als für Gott. Nehmen viel mehr Zeit sich für das Negative als für das Positive. Jesus hat einen Plan, uns von dem ganzen Dämonenzeug zu befreien. Stürme haben etwas mit dem Kampf in der unsichtbaren Welt zu tun. Offenbarung 7, Vers 1. Danach sah ich 4 Engel stehen an den 4 Ecken der Erde und sie hielten die 4 Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Weißt du, die Engel werden da festgehalten, damit kein Wind bläst. Aber manchmal, die lassen los. Und dann wird es geblasen. Weißt du, manchmal werden die Engel freigesetzt. Oder die können nicht mehr halten, weil zu viel Unglaube, zu viel Sünde da ist und so weiter. Aber die Versiegelten wird es nicht treffen. Die werden nicht weggefegt. Gott wird wachen, dass die das Siegel Gottes über ihr Leben haben, denen wird es nicht schaden. Ist einer von den Jüngern untergegangen, kaputt gegangen, zusammengebrochen. Die waren zwar erschöpft, aber sie haben alle überlebt. Von den anderen Schiffen liest man nichts mehr. Weißt du, dass es anderen kamen und sagen, guck mal an, was der Herr Jesus bei euch im Boot alles gemacht hat. Die sind wahrscheinlich schon alle davon geschwommen. Oder schnell sich in Sicherheit gebracht irgendwo. Als die Wellen anfingen, dann ruderten sie alle weg. Sie ruderten nicht mehr auf das Ziel zu. Ich frage mich, wo sind die anderen Schiffe? Beim Wegfahren waren sie noch alle da. Aber wo sind sie nachher geblieben? Da ist sogar kein Schiff hat sich mehr beim Petrus da in seinem Boot angeschlossen und gesagt, guck, ich glaube jetzt und das ist alles okay und ich bin angekommen und das ist alles in Ordnung. Da ist nichts von dem passiert. So, die Stürme gehen vorbei, auch in unserem Leben. Wir müssen nicht kapitulieren und nicht aufgeben, sondern wir wissen, das Siegel Gottes ist auf meinem Leben. 1000 fallen auf der und 10.000 auf der Seite. Dich soll es nicht treffen. Wohl dem, der unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Stürme sind Endzeitzeichen, Frontalangriff Satans oft auf unser Leben, ganz massiv, dass wir nichts dafür können. Aber bevor das alles so kommt, ist wichtig, vergewissere dich, ist Jesus bei mir im Boot? Ist er bei mir im Boot? Und es wird Stürme geben, aber wenn er so lange da ist, kannst du sicher und getrost und gelassen sein. Ich werde mit ihm sicher die Küste erreichen. Ich komme sicher ans andere Ufer. Jetzt noch ein paar Gedanken zu den Stürmen. Je höher die Berge sind, desto größer sind die Stürme dort oben. Die da unten im Tal, wenn ich jetzt erzähle von Stürmen, Geschwister, wir haben Stürme, wir haben Kämpfe, wir haben Anfechtungen, wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes gehen. Der sagte, wovon spricht der Mann? Je höher du kommst, geh auf Mount Matterhorn rauf, steig an der Spitze, verstehst, da kannst du dich fast gar nicht halten an diesem Felsen. Je höher du steigst, je näher du zu Gott kommst, desto dünner ist die Luft, desto heftiger sind die Stürme. Also, wandeln mit Gott, das alles, was ich dir sage, das sind alles so Zeichen eines gesunden christlichen Lebens. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, sagt der Herr. Wie die in einem Herrn, der Meister der Stürme ist. Meister der Stürme, der hat schon alles schon hinter sich. Viele Christen sind erschöpft, ermüdet vom Kampf des Lebens, aber der Herr sagt, lasst mich mal dran. Schick doch den Heiland an deine Situation und lass ihn daran arbeiten. Und Jesus steht auf und ohne Anstrengung, nur ein Wort von Jesus. Nur ein Wort. Und was du brauchst heute Abend, ist nur ein Wort von Jesus. Nicht eine Predigt, ein Wort. Ein Wort bewirkt Wunder. Schick dein Wort, sagt einmal ein Mann Gottes. Sag, sprich ein Wort und mein Diener wird gesund. Nur ein Wort und dein Leben, deine Situation verändern sich mit einem Schlag. Stürme. Die Gemeinde Jesu braucht Ermutigung in dieser Zeit, in der Endzeit. Deshalb sind auch die ganzen Briefe des Neuen Testamentes, die Offenbarung ganz stark, Ermutigung für Menschen in der Endzeit, Menschen in den Stürmen. Haltet durch, Geschwister, haltet durch. Ist bald alles vorbei, wir sind bald am Ziel. Bald sind wir im neuen Jerusalem, bald sind wir an dem kristallenen Ufer, wo die Palästen aus Elfenbein und Gold. Und so weiter. Bald sind wir bei den Seligen, bald sind wir über den Berg, bald haben wir die Spitze erreicht, bald ist es soweit. Alle Christen haben Probleme, zu allen Zeiten. Alle Menschen haben Probleme, zu allen Zeiten. Es gibt keine Menschen, die Alten früher haben Probleme, wir haben heute andere Probleme als die Alten. Heute hat man atomare Bedrohung, vielleicht nicht mehr so, aber oder Terrorismus, Umweltverschmutzung und so weiter. Heute steht man im Stau und bittet, Herr, gib mir einen Parkplatz. Das haben sie damals nicht gehabt. Haben sie den Esel angebunden und dann waren sie zu Hause. Aber damals haben wir mit Wasser Probleme gehabt, mit anderen Sachen Probleme gehabt. Heute, wir sind so überschüttet von der Informationsflut. Wir haben heute andere Probleme. Und unsere Stürme sind auch anders. Sehr stark, was uns unser Inneres anbetrifft. Und der Herr sagt, habt keine Angst, ich bin bei euch alle Tage. In alle Stürme, politische Stürme, geistliche Stürme, persönliche Stürme. Weißt du, du hast persönliche Anfechtungen, familiäre Stürme, wirtschaftliche Stürme. Was essen wir? Womit bezahlen wir unsere Miete? Wie geht's mit uns weiter? Es bleiben keinem die Stürme erspart in seinem Leben. Egal was es ist, was du machst, deine Stürme bleiben dir nicht erspart. Auch die Endzeitstürme. Und manchmal brennen sogar die Sicherungen durch. Aber wohl dir, wenn du weißt, der Heiland ist im Boot. Der Herr Jesus wird mich nicht verlassen noch versäumen. Auf diese Welt kommen massive Probleme zu. Es wird immer schlimmer, immer enger. Alles wird immer teurer. Es sind Stürme. Leute haben Angst, dass irgendwo ein Idiot Plutonium bekommt und dann die Welt mit dieser schmutzigen Bombe bedroht. Es geht so schnell, vielleicht schneller als man denkt. Und der Teufel ist ein Erpresser. Wir sind mittendrin in der Endzeitkämpfe. Und Terrorismus, all das gehört dazu. Leute, die keinen Rückgrat haben, die nicht wissen, Jesus ist im Boot, die keinen festen Boden unter ihre Füße haben, die den Geist Gottes nicht haben, die werden das nicht unter die Füße bekommen. Was machen wir? Was sollen wir machen? Matthäus, kannst du sagen, hast du eine Prophetie? Was glaubst du, wie viele Briefe ich bekomme? Haben sie nicht eine Prophetie? Wie geht's mit uns weiter? Müssen wir Vorrat anlegen oder nicht? Gott lässt Stürme kommen und er gibt deinem Herzen Frieden, was du tun sollst und was du nicht tun sollst. Er sagt dir, wo du hingehen sollst. Und deshalb, Gott hat uns mal im Lauf der Jahre irgendwo früher mal gesagt, in einer Prophetie, lasst euch von meinem Geist leiten. Und ich werde euch sagen, was ihr essen sollt, wo ihr hingehen sollt, wo ihr was einkaufen sollt und mit wem ihr was ihr euch abgeben sollt oder nicht abgeben sollt. Gott wird uns leiten. Wir müssen jetzt lernen, mit dem Geist zu wandeln, zu wissen, ist Jesus im Boot? Und der Herr kann bei dir im Boot sein. Du musst Verbindung mit oben haben. Ohne Verbindung mit oben kommst du nicht durch. Gott lässt Stürme kommen. Und wenn du nicht Boden unter die Füße hast, wirst du weggefegt. Die Stürme werden alles Dürre, was nicht irgendwie festes angewachsen ist oder trockenes Laub, wird weggeblasen werden. Und deshalb, wie ist deine Beziehung zum Herrgott? Lass mich mal das so sagen. Wie ist deine Beziehung zur geistlichen Zentrale, zu Gott selber? Vielleicht bist du auch so ein Zwirnchrist. Eine Geschichte vom Zwirnapfel. Weißt du, ich habe meinen Vater getäuscht als Bub, habe einen Apfel abgeklopft und dann bin ich so schön hingegangen und den Apfel angebunden mit dem Zwirn. Er sah so echt aus, aber es hatte keine Verbindung zum Baum. Es war nur mit Zwirn angebunden. Und so viele Christen, Gläubige, haben nur eine Zwirnbeziehung zu Gott. Die hängen am Baum. Der Apfel hing 3 Wochen am Baum. Aber da kommt der Vater und sagt, mit dem stimmt doch was nicht. Und ich war schon schockiert, als er auf den Baum zugeht und sagt, mit dem stimmt was nicht. Und man merkt, vielleicht merkt man nicht sofort, dass mit dir was nicht stimmt, jetzt. Aber nach 3 Wochen merkt man, dass bei dir was nicht stimmt. Dass du keine intime, herzliche Verbindung mit dem Heiland hast, mit dem Himmel. Du liest deine Bibel. Du betest vielleicht. Aber beten und Bibel lesen ist noch lang Beziehung, noch keine Beziehung mit Gott zu haben. Eine Beziehung mit Gott zu haben ist, das Herz muss sprechen. Das Herz muss sprechen. Der Geist gibt meinem Geist Zeugnis. Das ist der Kommunikation mit der Ewigkeit. Der Herr hat uns verheißen, dass er immer bei uns bleibt. Aber wissen wir das, dass er klar da ist? Ist er in dieser Situation jetzt heute Abend bei dir? Bist du dessen gewiss? Er sagt, ich bin bei euch alle Tage. Aber was ist mit Sorgentage? Mit Krankheitstage? Mit Mangeltage? Und welche Tage auch immer sein mögen. Er hat versprochen, ich will dich nicht verlassen noch vergessen. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Unser Gott kontrolliert auch unsere Stürme. Aber er will gebeten werden. Gott hat zu mir mal gesagt, und ich gebe dieses Wort weiter, ich kann alles. Also Gott. Aber ich will gebeten werden. Gott könnte für uns noch viel mehr machen, wenn wir ihn viel mehr bitten würden. Ich will gebeten werden. Weißt du, und wir haben eine Krankheit. Ich habe auch diese Krankheit. Ich bitte Gott erst, wenn der Karren verfahren ist, wenn nichts mehr läuft. Oh Herr, hilf, dass ich wieder Boden unter den Füßen habe, wieder rauskomme aus der Situation. Wir sollen Gott bitten, wenn wir morgens wegfahren. Herr, bring mich gut ans Ziel. Denn unterwegs warten Stürme auf mich. Du hast nicht in der Hand. Du hast dein Leben nicht in der Hand, dass du das Ziel erreichst, wenn du morgens aus dem Hause gehst. Psalm 93, Vers 4, da heißt es, gewaltiger als das Tosen vieler Wasser, gewaltiger als die Brandung des Meeres, gewaltiger ist der Herr in der Höhe. Du solltest dich bewusst werden, unser Gott, der Gott des Himmels, ist bei uns. Und das ist eine fantastische Nachricht, die ich dir weitergeben kann. Wir dienen einem Gott, dem sogar Wind und Wetter gehorchen. Wer ist dieser Mensch? Er spricht nur ein Wort. Markus 4, 41, auch Wind und Meer gehorchen ihm. Du glaubst gar nicht, was Jesus alles gehorcht und gehorchen muss. Begreif es und fass es. Jesus muss alles gehorchen. Alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen, ihm bekennen, dass er der Herr ist. Wer ist, dem Wind und Meer gehorchen? Also das Meer kann niemand kontrollieren. Sogar die riesigen Schiffe, die Riesenwellen, die es auf dem Meer war, gibt es und so weiter. Das dachten, das ist Fischerlatein vielleicht bis jetzt gewesen. Aber mittlerweile sogar, riesige Schiffe kommen in großer Not und Bedrängnis. Wer kontrolliert das Meer und den Wind? Es gibt einen, der das kann. Und wer Wind und Meer kontrollieren kann, dieses unbändige Elementen, der kann auch alle anderen Elemente bändigen. Psalm 77, Vers 17. Die Wasser sehen dich. Und hör mal, das gefällt mir. Die müssen dich noch gar nicht hören. Also Gott. Die Wasser sehen dich und beben und zittern vor dir. Sobald Gott auftritt, hier an der Tür, was ich euch gesagt habe, da zittert und bebt der Teufel. Und verkriecht sich und der sagt nicht mal auf Wiedersehen. Die Wasser sehen dich und beben und zittern vor dir. Das ist Gott. Und weißt du, unser Problem ist die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Wenn die da ist, dann fahren wir weiter. Wasser ist ein Bild für Probleme. Wenn du Träume hast, wenn du manchmal träumst, du gehst aufs Wasser und beinahe bin ich untergegangen oder Wasserfluten wollten mich wegreißen. Also so Träume mit Wasser, wo Wasser eine große Rolle in deinem Traum ist, da ist immer Problem. Du hast entweder finanzielle Probleme, familiäre Probleme, gesundheitliche Probleme, egal welche Probleme. Wasser ist immer ein Bild für Probleme. Immer ein Bild für Probleme. Und sobald deine Wasser Gott sehen, zittern sie. Mit Gott erschreckst du deine Probleme. Mit Gott kannst du deine Probleme schockieren. Psalm 46, Vers 9. Kommt und schau die Taten des Herrn. Bis Vers 12. Kommt und schau die Taten des Herrn. Gott bringt also deine Stürme zum Schweigen. Und egal wie stark und mächtig und heftig dein Sturm ist, Gott bringt diese Stürme zum Schweigen. Kommt und schau die Taten des Herrn, der Furchtbares vollbringt auf Erden. Er setzt den Kriegen ein Ende, zerbricht den Bogen der Starken, zerschlägt die Lanzen, verbrennt die Schilde. Und er ist über alle Völker erhaben. Er ist eine feste Burg für mich. Also, das schreibt dieser Psalmdichter. Das ist Gott. Er ist der wahre Macher, der wahre Kämpfer, der wahre Überwinder. In Jeremia 10, Vers 13 lässt er seine Stimme ertönen, dann rauschen die Wasser im Himmel. Er muss nur aufstehen und er bedrohte Wind und Wellen. Es ist eine besondere Art der geistlichen Kriegsführung, Gott alles machen lassen. Ihn aufstehen lassen, Herr, steh du auf. Und er stand auf, er schlief nicht mehr, sondern er stand auf und er handelte. Und dann merkst du, was für einen mächtigen Gott du dienst. Du musst nicht verzweifeln. Du musst nur bewusst werden, Jesus, wenn der steht, wenn der Jesus einmal sich aufmacht und aufsteht von seinem Thron oder von seinem wo er gerade sich befindet. Du, das zittert, die Erde, das Meer zittert. Wer ist dieser? Kein Riese kann gegen dich ausrichten etwas, wenn er für dich aufsteht. Lass Gott für dich aufstehen, lass Gott für dich kämpfen, lass Gott für dich sprechen. Weißt du, was ich dir sagen möchte? Wenn du Probleme hast und keinen Fürsprecher, keinen Rechtsanwalt und niemand hast, der für dich redet, lass Gott für dich reden in deine Situation. Sag, Vater, schick deinen Sohn, schick deinen Engel und schick deinen Heiligen Geist, lass sie für mich reden. Und die Bibel sagt, ich will für euch streiten und ihr sollt stille sein. Die meisten Leute haben noch nicht entdeckt, was es bedeutet, wenn Gott für einen kämpft. Die versuchen immer selber alles zu machen. Hör mit dem Unsinn auf, alles selbst zu machen, deine Probleme selbst zu lösen, deine Schwierigkeiten selbst zu beseitigen. Lass Jesus an. Wenn Menschen deine Probleme beseitigen, das sind immer nur halb beseitigt, die Sachen. Wenn Gott etwas macht, ist es gründlich. Gott arbeitet immer gründlich. Da ist das Meer glatt. Die Wellen legen sich mit einem Schlag. Aber wenn Menschen dran arbeiten, da schneiden sie das Geschwür raus, aber da lassen sie noch irgendwelche Reste da und das streut weiter im Körper. Aber Gott macht eine ganze Arbeit. Du musst nachher nicht mal mehr bestrahlt werden oder behandelt werden extra. Wenn er etwas macht, ist es gründlich. Kein Riese, kein Dämon, kein Geist, keine Macht, keine Regierung, niemand kann gegen dich etwas ausrichten, wenn Gott für dich ist. Ist Gott für uns, wenn er aufsteht? Jesaja 54, Vers 17. Keine Waffe wird etwas ausrichten, die man gegen dich schmiedet. Jede Zunge, die dich vor Gericht verklagt, strafst du der Lügen. Keine Waffe. Die können nichts ausrichten. Alle, die dich fertig machen möchten, die macht Gott fertig. Keine Waffe auf dieser Welt kann etwas gegen dich ausrichten. Wenn Gott aufsteht, dann geht der Wind so schnell, wie er gekommen ist. Beruhigt alles, alles Aufgepeitschte. Da ist die ganze Erregung zu Ende. Schweigt. Die ganze Aufregung. Was glaubst du, was manchmal Leute so viel Aufregung haben? Kommen sie nach Hause, der Kanarienvogel ist gefressen. Das sind Probleme über Probleme und dann machen die Welt bricht wie sie zusammen. Du kommst aus dem Urlaub zurück, ja, oder du kommst gar nicht zurück. Du hast das gesehen letzte Woche. Da sitzt du irgendwo fest am Flughafen, liegst auf dem Feldbett und dann die Aufregung. Kannst nicht mal zu der Beerdigung deiner Mutter, weil kein Flugzeug fliegt. Du musst vorstellen, was für Situationen alles da entstanden sind. Dass jetzt mal ein paar Tage kein Flugzeug aufstieg. Evangelisationen, ich habe sogar im Internet, also Leute, die mir Nachrichten geschickt haben, Evangelisationen wurden gecancelt, der Evangelist konnte nicht kommen, die Großveranstaltung musste ausfallen. Siehst du, wenn man sich auf Menschen verlässt, muss sogar die Großveranstaltung ausfallen, muss alles ausfallen. Gott lässt es zu, dass vieles ausfällt. Was machst du? Du hast eine riesige Halle gemietet, erwartest einen Superstar und der Superstar kommt nicht. Weil kein Flugzeug fliegt. Nicht einmal die Politiker konnten fliegen zu der Beerdigung da in Polen. Du siehst also, wie machtlos doch der kleine Mensch ist. Das ist nur ein paar tausend Kilometer so ein Vulkan, bisschen Pfeife raucht. Der Herr ist Herr. Er hat das letzte Wort. Und alle Knie müssen sich beugen. Du siehst, wie die Ohnmacht der Menschen, wie ohnmächtig die Menschen heute sind, der Natur gewalten. So, weißt du, da sogar Zeitungen geschrieben haben, jetzt, das ist ein Strich gegen die ganze Klimakonferenz, wenn dieser Vulkan, weißt du, da werden die Menschen ganz klein, ganz klein. Gott ist es, wo Geschichte schreibt. Wenn du die Bibel liest, wirst du sehen, immer wieder hat Gott das letzte Wort. Jesus schläft im Boot, die sieht so aus. Aber weißt du, wenn du dich vergegenwärtigst, mein Heiland ist bei mir und ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir und dein Stab und Stecken trösten mich, du bist bei mir. Wenn du dir Gottesbewusstsein hast und so viele Menschen haben kein Gottesbewusstsein mehr, die haben es verloren, die haben kein Gottesbewusstsein. Die wissen alles, aber sie wissen eines nicht, Gott ist mit mir. So wie 1 und 1, 2 ist. So müsstest du wissen, dass Gott mit dir ist. Auf jeden Schritt. Wo du hingehst, sagt er, will ich mitgehen. Wo du schläfst, will ich mit dir mitschlafen. Wo du aufwachst und arbeitest, ich will mit dir aufwachen und arbeiten. Stell dir vor, was in der Bibel drin steht. Stell dir nur vor. Du musst dir nur vorstellen. Wenn du das schon gelernt hast, dir vorzustellen, was in der Bibel drin steht. Von allen Seiten umgibst du mich. Stell dir mal vor. Von allen Seiten, von vorn und hinten, von links und rechts, von oben und unten. Und das nochmals als Achteck. Von allen Seiten umgibst du mich. Von allen Seiten bin ich eingehüllt von dir. Wenn du dir vorstellst, vor Gott kannst du nicht weglaufen. Kannst hinrennen, wo du willst. Kannst hinfliegen, wo du willst. Kannst machen, was du willst. Von allen Seiten umgibst du mich. Deine Hand hält mich. Und du musst sie gar nicht mal halten. Er hält dich. Der alte Hiob hat schon mal mehr gewusst als manche Professoren heute. Und du hast die Erde im Nichts aufgehängt. Gott hält diese Erde im Nichts. Von allen Seiten umgibst du mich. Du bist nicht einfach deinem Schicksal ausgeliefert als Kind Gottes. Wenn du das einmal begreifst, ich bin nicht ausgeliefert dem Schicksal, der Katastrophe, den Krisen, den Stürmen meines Lebens. Gott umgibt mich von allen Seiten. Von allen Seiten. Aber wozu das alles? Weißt du, die schönsten Lieder, Gedichte, Psalmen hat David geschrieben, immer in Zeiten der Stürme. Nachdem ihm es gut geht, hat er gesündigt. Aber in Zeiten der Stürme, dort auf der Weide, als die Bären kamen und der Löwe kam, dort hat er diese wunderbaren Psalmen geschrieben. Der Herr ist mein Hirte. In Krisenzeiten schreibst du die schönsten Gebete, die schönsten Gesänge in Krisenzeiten. Da entsteht ein Danklied nach dem anderen, ein Psalm nach dem anderen. Da bekommst du die größten Offenbarungen. Wer ist dieser, dem Wind und Wetter gehorcht? Deine größten und herrlichsten Stunden mit Gott erlebst du in solchen Stunden, wo alles schwankt, der Boden nicht mehr sicher ist. Weißt du, da, wenn der Boden einmal wankt und schwankt, dann merkst du, wie hilflos du bist. Ich bin mal auf der Schwäbischen Alb gewesen, habe dort evangelisiert und plötzlich haben wir Erdbeben. Weißt du, denkst, was ist jetzt los? Die Erde wackelt. Im Stall, wo ich bei den Bauern war, im Stall, da geht so eine Welle durch den Stall. Das war direkt auf der Höhe, wo dieses Erdbebengebiet ist, Teilfingen. So, da bist du so machtlos. Da kannst gar nichts. Wenn die Erde schwankt und bebt und zittert, obwohl dir, du weißt, der Heiland hat seine Hand über mein Leben, der hält mich, egal was passiert. Der Herr ist bei mir. Ich fürchte kein Unglück. Das Leben ist nicht leicht, Brüder und Schwestern. Stürme sind da. Wir haben immer mit Frontalangriff des Feindes zu rechnen. Und sie sind immer da. Wir werden immer von vorne angegriffen. Deshalb die ganze Schutzwaffen, Schild und Helm und Brustpanzer und Lendenschutz und Kniestiefeln und so weiter. Die sind alles zum Schutz, weil alles von vorne kommt. Und hinter dir ist der Herr. Dein Rücken ist nicht gedeckt, hinter dir ist der Herr. Und immer wieder, wenn Kriegszeiten, Notzeiten, große Gefahren sind und so weiter, der Herr ist immer da. Und nach den Kriegszeiten ist immer eine Zeit der Heimsuchung, der Erquickung. Und die standen, wer ist das? Wer ist dieser Mann? Eine kleine Geschichte, vorletztes Jahrhundert. Einer der populärsten und größten Geigenbauer in Süddeutschland, aus dem Bayerischen. Geigenbauer, Violinenbauer, hat die besten Geigen hergestellt, da sogar große Künstler, unter anderem auch Mozart, sich dort Geigen angeschafft hat. Er hat eine Angewohnheit, also die haben immer gefragt, sagen Sie mal, wie kriegen Sie diese Geigen mit so einem wunderbaren, vollen Klang und Ton und so weiter, woher kriegen Sie das Holz her? Er sagt, das verrate ich euch nicht. Ich verrate erst, wenn ich mein Geschäft abgegeben habe. Und die Leute waren immer scharf drauf, wo kriegt der Geigenbauer dieses hochqualifizierte Holz, das so eine Musik machen kann. Die anderen bauen auch Geigen, aber die haben noch nicht, weißt, früher wurde das Wissen von Vater zu Sohn und so weiter weitergegeben, das wurde nicht so im Patentamt abgelegt, wo jeder dann nachher nach 18 Jahren kopieren kann. So, woher kriegen Sie das Holz? Und er war alt. Und lag schon fast im Sterben, also hat keine Geigen mehr gebaut, sein Sohn hat das Geschäft übernommen. ich werde Ihnen sagen, und jetzt kann ich Ihnen sagen, jetzt ist meine Zeit vorbei. Wissen Sie, ich gehe in den Alpen, im Hochgebirge, und ich halte Ausschau nach Bäumen, die über den Abgrund hängen und von Sturm gebeutelt, von Sturm verweht sind. Und diese Bäume, die fast gar nicht, die sogar so schwierig sind zu erreichen, damals gab es noch nicht Naturschutz, die so schwierig zu erreichen sind, diese Bäume, die von Sturm gebeutelt, von Sturm ja so missbildet sind, aber über Abgrund hängend und trotzdem sich am Felsen festgehalten haben, aus diesen Bäumen wird das beste Geigenholz herausgeholt. Kinder Gottes, wisst ihr, warum Gott euch manchmal so über den Abgrund hängen lässt, von Sturm gebeutelt und sagt, mein Gott, oh, jeden Sturm schon, zitterst schon vor dem nächsten Sturm, hoffentlich überleben wir. Gott will aus dir Musikinstrumente für den Himmel schaffen. Halleluja. Du sollst ein Musikinstrument Gottes für seine Herrlichkeit werden und musst dich fürchten. Dieses Brausen, weißt du, und dieses Dröhnen und das Toben, was da unten, und ich habe euch gesagt, je höher ein Berg ist, desto größer sind die Stürme. Das beste Holz für seine Geige hat der Mann, das hat er verraten, das beste Holz hat er immer geholt aus dem Hochgebirge, aus der stürmischen Region, wo fast keiner mehr hingeht und keiner mehr sich traut. Da ist er hochgeklettert und hat seine Bäume geholt für seine Geige. Kinder Gottes sollen im Sturm erprobt sein. Wir gehen ja bald auf Pfingsten zu. Ich möchte euch auch da schon zu diesen Pfingstgottesdiensten einladen. Aber ich will schon vorweggreifen auf Pfingsten. Pfingsten, da geschah auch ein großes Brausen. Großes Brausen. Da war auch ein Wind dabei. Großes Brausen. Und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber ich will etwas verraten, was ihr vielleicht nicht aufgepasst habt beim Lesen. Es ist erstaunlich. Bevor Pfingsten kam, hat die Gemeinde große Stürme durchgemacht. Die Jünger, die haben sich versteckt hinter verschlossenen Türen. Die haben gezittert, haben sich gefürchtet, sind fast verzweifelt, fast wahnsinnig geworden und so weiter. Sie haben große Krisen durchgemacht. Petrus, du bist schuld. Judas, du bist schuld. Das sind alle schuld gewesen plötzlich. Warum der Heiland gekreuzigt ist? Vorher haben sie Karfreitag erlebt. Das war etwas Furchtbares, die Kreuzigung. Und dann erst, nachdem sie das alles durchlebt haben, diese großen Stürme, ich wünsche niemand sowas, die waren alle dem Nervenzusammenbruch nahe. Glaubt es nicht, dass es so süß und nett und lieblich war, diese Stunden, Karfreitagsstunden, und dann hinter verschlossenen Türen und nicht wissen, was da ist. Am dritten Tag, da werden sie durch Gerüchte noch verunsichert, er wäre auferstanden, da wäre ein paar erschienen. Sie hatten die Stürme durchlebt. Die Stürme haben alles weggefegt, was nicht taugte. Die anderen sind alle fort gewesen. Aber die blieben zusammen und diese 120. Du siehst, die 5000, die haben das Brot Jesu gegessen. Die 4000, alle haben sich satt gegessen an den Segen Gottes. Aber 120 blieben am Schluss durchgehalten. Und die wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und die haben Musik gemacht. Voll Heiligen Geistes, Petrus vorne an, der am schlimmsten wackelte, am schlimmsten sich fürchtete, sich selbst sogar verfluchte, was es auch immer war, der steht auf in Vollmacht und Autorität. Aber zuerst kommen diese Stürme und jetzt konnte Gott etwas beginnen in ihrem Leben. Und ich sag dir auch, wenn du deine Stürme durchlebt hast und sie überstanden hast, dein Karfreitag abgehakt, weißt du, es ist leicht zu sagen, Karfreitag, kommt Ostern. Aber wir müssen alle noch Karfreitag abhaken. Der eine läuft nackt, splitternackt weg. Ich denke nur an Markus noch, weil ich schon bei Markus bin. Oh Gott, will mich vergeben. Weißt du, der Vater von Markus wird wahrscheinlich gesagt haben, guck mal, Jesus wird gerade verhaftet. Weißt du, der hat nur Nachthemd angehabt. Steht ja, er hat nur Leinengewand gehabt und wollte sehen, was da passiert im Garten Gethsemane. Er wusste, Jesus ist im Garten Gethsemane und geht und plötzlich, ja, erwischt ihn beinahe. Und wenn er sein Nachthemd nicht gelassen hätte und nackt davon gelaufen wäre, hätten sie ihn auch mitgenommen und gekreuzigt. Also er war ja bekannt in Jerusalem. So, weißt du, der Junge läuft splitternackt nach Hause. Steht sogar in der Bibel. Das ist ja seine Berufungsgeschichte wahrscheinlich auch, ein Stück weit. Aber splitternackt, das ist Karfreitag. Verhaftung Jesu, Kreuzigung Jesu. Und da hängt meine Hoffnung, mein Heiland, mein Erlöser, hängt am Kreuz. Und die Leute spotten alle. Als sie das alles so durchlebt haben, du, das ist kerniges Holz, Eichenholz, deutsche Eiche ist das geworden. Dann kann sie nichts mehr erschüttern. Weißt du, wenn du so etwas durchlebt hast und etwas dieses davon bestanden hast und diese Feuerprobe bestanden hast, dann kannst du auch mit Geist und Feuer getauft werden. Und dann gibst du Musik. Musik zur Ehre Gottes. Dann kann man aus diesem Holz was rausholen. Verstehen wir uns? Überwinde deine Stürme. Lass dich nicht unterkriegen. Danke Gott für deine Stürme. Ich danke. Also ich bin so frei. Ich sage danke, Herr Jesus. Und ich bin auch gelassen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Ich lebe weiter. Und wenn ich mein Leben ganz ehrlich anschaue, in wie vielen Stürmen bin ich schon gewesen? Wie oft habe ich mich manchmal sogar fast selbst mich aufgegeben? Ich habe gesagt, jetzt nee. Aber Gott hat mir eine Vision geschenkt, wo ich fast drauf und dran war, mich aufzugeben. Und ich kam in solch eine Stunde, wo ich gesagt habe, kann ich, das war in Stuttgart noch, lange Zeit schon her, aber ich werde es nicht vergessen. Ich musste sowas durchmachen, für mein geistliches Leben war es sehr wichtig, dass ich das durchgemacht habe. Ich habe gesagt, Herr, ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Mir ging es genauso wie diesen Brüdern dort im Schiff, wo wir verzweifelt und ich verzweifelte fast am Leben, habe nicht mehr gebetet und habe immer noch vom Sieg gepredigt. Der Herr ist mächtig, stark und so weiter, aber selbst nicht mehr geglaubt, weil ich nichts erlebt habe. Und dann hat Gott mir ein Bild gegeben. Nussschale. Und die geht so den Wasserfall runter wie, ja, so Grand Canyon. So diese Fluter. Und wenn ich nicht mich aufgebe, wird Gott mich nicht aufgeben. Und da habe ich gesagt, Herr, ich gebe mich nicht auf. Und wenn du mir versprichst, dass du mich auch nicht aufgibst. Und Gott hat mir gesagt, ich gebe dich nicht auf, wenn du dich nicht aufgibst. Und das hat mir Gnade und Kraft geschenkt, dass ich gesagt habe, Herr, ich gebe mich nicht auf. Und ich halte mich fest an dir. Und dennoch bleibe ich stets an dir. Dennoch, ich gebe mich nicht auf. Dann gibst du mich auch nicht auf. Und das war für mich eine Lektion, das gebe ich auch weiter. Gott gibt dich nicht auf, wenn du dich nicht aufgibst. Er gibt dich auf, wenn du dich auch aufgibst. Tut mir leid, aber das muss ich sagen. Hat er mir gesagt, also wenn ich mich nicht aufgebe, wird er fest zu mir stehen. Herr, siehst nicht, dass ich mich verderbe. Das war die Lösung für Petrus. Herr, siehst nicht, dass ich verderbe. Wenn du Mut hast, zum Heiland zu gehen und nicht aus dem Boot aussteigst, nicht alles hinwirfst, nicht alles Ade und auf Wiedersehen und Goodbye und so weiter, dann die Flinte ins Korn wirfst, wenn du dich nicht aufgibst, Gott wird dir in dem Moment Kraft geben. Wenn du dich nicht umsiehst, jetzt bei der Olympiade ist eine blöde Sache passiert, da war einer schon an der Goldmedaille. Der lief wirklich fest und war einer ein Favorit. Und dann guckt der Esel rum, wie weit ist der andere? Wie weit ist der andere? Guck nicht, wie weit der andere ist, schau du nach vorne. Und lass dich nicht von Stürmen und Schwierigkeiten auffallen, die da ist. Wenn du dich nicht aufgibst, wird Gott dich auch nicht aufgeben. Denn Gott arbeitet mit dir zusammen. Du bist Gottes Mitarbeiter. Aber wenn du den Laden hinschmeißt, sagt er, gut, dann muss ich jemand anderes suchen. Das hat er mit mir gesprochen. So, wenn du dich aufgibst, dann muss ich jemand anderes suchen. Dann muss ich jemand anderes erwählen. Dann muss ich jemand anders schicken. Dann muss ich jemand anders einsetzen. Wenn du dich aufgibst, als Johannes, gib dich nicht auf. Das war für mich die Botschaft Gottes. In den Stürmen, du kommst raus. Du kommst aus jedem Sturm raus. Der Sturm kann noch so massiv sein, du kommst aus jedem Sturm raus. Und wenn du mittendrin im Sturm bist, Gott wird schon Mittel und Wege finden, um dich da durchzubringen. Ich schließe, aber nicht, dass ich euch einschließe. Ich schließe, gerade diese Situation, wo ich euch sagte, wo Gott zu mir sprach, ich gebe dich nicht auf. Ich habe meine Familie, ich habe gesagt, Kinder, ich habe meinen Dienst quittiert, ich habe nicht mehr gepredigt. Es war schon ernst und dramatisch für mich persönlich. Ich habe gesagt, ich möchte kein Heuchler und kein Lügner sein, den Leuten etwas erzählen, Gott ist gut und so weiter, und ich weiß nichts von der Güte Gottes. Etwa 3 Wochen ging diese Krise so in meinem Leben, dass ich meine Frau zuerst beten ließ, aber die habe ich auch angesteckt mit meinem Zweifel. Weil sie haben eine ansteckende Natur. Wenn ich was glaube, dann stecke ich die anderen auch an. Und dann haben meine Kinder gebetet und am Schluss waren wir so weit, dass niemand mehr gebetet hat. Ich habe gesagt, warum sollen wir Gott danken? Uns passiert nichts. Das war meine Situation. Aber irgendwie habe ich gesagt, komm, das ist alles Käse. Und dann sprach Gott zu mir, wenn du dich nicht aufgibst, gebe ich dich nicht auf. Habe ich gesagt, Herr, und jetzt fange ich wieder ganz neu. Wieder mit dem kindlichen Glauben, wie Arno dazu mal, als ich zu dir gekommen bin, weg mit ganzen religiösen Zeugs und so weiter, mit welchen Vollmachtsgefühlen und Glaubenstalente und Glaubensaktivitäten, alles Käse, alles über Bord geworfen. Jetzt fange ich ganz neu mit meinem Heiland zu gehen. Die Bibel, neue Bibel mir besorgt, ganz von vorne die Bibel wieder angefangen zu lesen. Ganz von vorne, ich gebe mich nicht auf, weil Gott mich nicht aufgibt. Die Sache war vorbei, war wieder im Feuer, dynamisch, aktiv, genauso viel Gott gewirkt wie vorher. War alles wie vorbei und alles vergessen. Aber weißt du, was dann passierte? Kriege ich einen Brief auf Umwegen aus Barbados, Westindien, 15.000 Kilometer weg. Und wir machen das auf. Da steht, liebe Heide, lieber Johannes, wir mussten für dich von dann bis dann beten. Und fasten. Was ist euer Problem? Lasst uns wissen. Und ich habe im Kalender nachgeguckt, genau die Zeit, wo ich nicht gebetet habe, nicht gepredigt habe, nichts mit Gott zu tun haben wollte, in der Zeit beten die für mich 15.000 Kilometer weg. Haben keinen Kontakt mit uns gehabt. Wir wussten nur, dass wir irgendwo in Süddeutschland sind. Und dann, du siehst, Gott beauftragt, wenn du nicht mehr beten kannst, beauftragt der liebe Gott irgendjemand anders, der für dich betet und fastet sogar. Gott gibt dich nicht auf. Auch in deinen Stürmen. Manchmal sieht es so aus, Herr, warum schläfst du? Warum hörst du mich nicht? Warum verstehst du mich nicht? Warum hilfst du mir nicht? Er will wissen, was du machst. Und dann sagt der Herr, und das war der Auslöser bei mir, wenn du dich nicht aufgibst, ich gebe dich nicht auf. Deshalb, Geschwister, vielleicht ist einer oder andere dabei, kurz dabei, sich aufzugeben. Gott gibt dich nicht auf. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du niemanden von uns aufgibst, dass zu dir jeder willkommen ist und dass du jeden gern hast und jedem helfen möchtest. Und vielleicht ist irgendein Bruder, eine Schwester heute Abend so weit, dass, so wie ich einst damals war, dass ich nicht mehr beten, nicht mehr glauben und nichts mehr verstehen konnte und wollte. Herr, dass jemand so ist, so dran ist und dieses Warum, was wir morgen betrachten werden, warum? Diese vielen Fragen, diese vielen Rätsel, diese vieles Ungelöste und vieles Durcheinander, verwirrendes Zeug. Herr, wir wollen wieder die Wahrheit erkennen. Und dein Heiliger Geist ist da und wird uns helfen, dass wir wieder Boden unter die Füße bekommen. Und wenn wir uns nicht aufgeben, gibst du uns nicht auf. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du alle Geschwister festhältst. Halleluja, du hältst sie fest in deiner Hand. Und du schützt sie, dass keiner schwach wird. Auch wenn er jetzt übers Meer treibt, wie Paulus erzählt und wie wir diese Geschichten alle gehört haben, Stürme über Stürme haben in unserem Leben. Herr, du stehst auf und du bedrohst jetzt dem einen und dem anderen seinen Wind und seinen Sturm und du beruhigst das Meer. Danke, Herr, dass du auch Ruhe bringst und dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der alles unter Kontrolle hat. Und du hast das letzte Wort. Können wir Amen sagen, dass Gott das letzte Wort hat? Amen.